So, vamos a la playa, Besenwagen-Edition. Mir gehen langsam auch die lustigen Einleitungen aus, aber es ist so schönes Wetter draußen und ich bin in Beach-Stimmung. Und habe mich mal wieder mit meinen zwei Begleitern verabredet für eine Folge Besenwagen mit euch. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauf.
Und angeschoben wird der ganze Spaß wie immer von Rafa und unter Rafa/Custom konntet ihr nicht nur bei uns Trikots bestellen, sondern könnt das auch alleine machen. 5 ist die Mindestanzahl und ihr könnt designen, was ihr fucking wollt. Da jetzt auch nochmal alle zusammen, danke. Wir haben das letztes Mal, glaube ich, schon angeschnitten, aber wir waren wirklich begeistert und beeindruckt, wie groß Team Besenwagen dann dieses Jahr wird. Alright, ich glaube, Paul hatte ein ganz lustiges Erlebnis diese Woche auf seinem Balkon.
Ja, fängt schon sehr gut an. Na, lustig nicht, sah lustig aus danach, aber ein sehr befriedigendes Erlebnis.
Jetzt kommen wir zum Punkt.
Genau.
Das ist auch wieder.
und zwar, ich habe euch letztes Mal erzählt, dass ich mir eine Pumpe bestellt habe mit so einem Luftdruckkanister dran, oder wie man das nennt. Auf jeden Fall, das funktioniert. Ich habe Probleme gehabt, meine Tubeless-Reifen raufzuziehen. Und jetzt habe ich die Pumpe, habe die direkt ausprobiert und da kannst du ja 15 Bar diesen Kanister reinpumpen und dann hast du 15 Bar Druck drauf. Und da habe ich mir schön so Seifenlauge gemacht, so Ossi wie ich bin, weißt du, schön so eine schöne Schüssel genommen mit warmem Wasser.
Ich will, dass jeder gerade meinen Gedanken teilt, während du das erklärst. Ich stelle mir nämlich gerade Austin Powers vor, wie er das genau so erklärt. Mit der schwedischen Penispumpe.
habe ich mir schön eine Schüssel gemacht mit heißem Wasser und dann schön Spülmittel rein und dann mit dem Schwamm schön die Wand und die Felge eingerieben, dann ein bisschen Schaum, weißt du, und doppeltes Felgenband rein, dann die Milch rein und dann schön mit dem Druckluft drauf. Und zweimal ist es mir nicht ganz geglückt und dann lag die ganze Milch da auf dem Boden und das sah sehr spektakulär aus bei mir auf dem Balkon, wie eine missratene Mitternachtsparty. Und genau, aber ich bin jetzt glücklicher Besitzer von Zweisatzlaufrädern mit Tubeless. Voll
end. Okay, und warum jetzt doppelt Felgenband?
Damit es leichter raufgeht, weil mit einer Lage rutscht da manchmal dann nicht seitlich rein in die Wulst. Und wenn du zweimal rummachst, dann ist ja quasi Abstand zwischen Felgenbett und der Kante niedriger und dann geht das einfacher. Und das hat echt, ist ja wirklich ein Mühe, ne, was das mehr ist, aber das hilft dann schon.
Und, du machst dann erst die Dichtmilch rein?
Ja.
Okay, aber der Trick,
ich mach Felgenband drauf, Reifen rauf, fast ganz, schütt die Dichtmilch rein und mach dann den Reifen zu. Und dann, aber beim ersten hat es nicht so richtig funktioniert und da kam halt dann die Milch ein bisschen rausgespritzt. Quasi.
Okay. Ich muss da irgendwann mal zugucken, so. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, aber weißt du, was für ein geiles Gefühl ist dieses, ich habe ja seit Monaten auf dieses Gefühl gewartet, dieses Ploppen, dass du diesen Luft, dass du diesen Druck, der Reifen so richtig reinploppt und das war so befriedigend, Mann, unglaublich, ey. Ist eigentlich komplett Banane, aber ich fand das hat mich
gefreut.
Groovy. Groovy, yeah. Come on, babe. Yeah.
Basti, ich wollte dir noch gratulieren.
Danke.
Heute ist nämlich hier, als wir aufnehmen, ist nämlich der Welttag der Rothaarigen. Und da wollte ich dir noch alles Gute wünschen.
Echt, heute ist Ginger Day.
Ja. Tag der Kobolde. Hast du so einen Topf Goldmünzen versteckt?
Ich sag dir nicht, wo der ist.
Aber auch bei dem Datum von der Aufnahme heute, da merkt man, dass wir hier auf jeden Fall nicht so viele Fußballinteressierte drin haben, weil gleichzeitig läuft nämlich hier gerade Bayern gegen Dortmund.
Ich habe das am Rande mitbekommen gerade.
Und ich habe das nur nicht am Schirm gehabt, weil es eine englische Woche ist und wir Dienstag gerade hier aufnehmen. Aber ansonsten hätte ich natürlich jetzt keine Zeit hier für so einen Quatsch.
Ist es deswegen, weshalb du schon wieder eine halbe Stunde zu spät warst, oder?
Nee, in dem Haus hier, wo ich gerade wohne, da waren bis vor kurzem hier noch, also bis vor ein paar Minuten vor der Aufnahme, waren hier noch Renovierungsarbeiten.
In der Amish-Community.
Genau, in der Amish Community. Und das mit dem Essen hat ein bisschen länger gedauert.
Okay, seid ihr gegönnt.
Genau, an die Zuhörer, das muss man auch mal kurz irgendwie nach außen tragen, finde ich, weil ich eigentlich ganz lustig. Wir wollten mal eine Aufnahme machen und da hat Staufi uns ein Zeitfenster gegeben, ich glaube von 18 bis 19 Uhr und dann wieder ab, ich glaube 20.30 Uhr oder sowas. Weil
ich glaube später.
Oder schwer sogar, weil er meinte, ja dazwischen esse ich, wie so eine feste Tagesmahlzeit. In einem Altenheim oder wo Staufi hin muss unbedingt.
Die aber auch
klar, zweieinhalb
Stunden lang war.
Ja, aber ist doch klar, also entweder esse ich vor der Aufnahme oder nach der Aufnahme.
Ja, aber auch so
aber
lange.
Aber nach der Aufnahme, wenn wir das dann so spät abends machen, dann wird mir das zu spät einfach.
Da zelebrierst du dann immer, ne? Das Essen quasi.
Ja gut, hier du mit deinen 3 Reiswaffeln, die du jetzt gerade wieder gefressen hast.
4 waren's.
Komm ich ja nicht weit mit.
Ja, sonst gibt's auch immer noch ein Spaghetti-Eis.
Ich habe echt überlegt, ob ich mal eins hole jetzt vor der Aufnahme, aber vielleicht hole ich mir es gleich in der Pause, bevor der Gast kommt.
Jo. Hier, es gab ein paar lustige News in der Zwischenzeit. Ich musste öfter lachen. Also einmal, fangen wir doch mal mit Chris Froome an. Das ist, glaube ich, so mit die älteste News hier. Es gingen Gerüchte um, die jetzt aber sich auch bisher noch nicht weiter konkretisiert haben, dass Chris Froome einen Mid-Season-Transfer anstrebt oder es auf jeden Fall möglich wäre und Teams nach ihm Ausschau halten. Ich habe in diesen Artikel ein bisschen weiter reingelesen und als heißester Kandidat wurde Israel Startup Nation genannt. Da konnte ich es irgendwie nicht mehr richtig ernst nehmen, aber mittlerweile, also ich konnte es sowieso nicht ernst nehmen, wobei ich auch die ganze Zeit denke so, ey, Chris Froome ist jetzt seit seinem Unfall auch irgendwie nicht mehr so richtig Rad gefahren, dass der bei Sky da keine Zukunft mehr hat, ist irgendwie, liegt für mich irgendwie auf der Hand, aber ich weiß gar nicht, ob, sagt mir mal, was ihr darüber denkt, bitte. Wird er jetzt wechseln oder
Paul, willst du oder soll ich?
Gut?
Ich mach mal kurz eine unfundierte Meinung und du kannst dann das Insiderwissen rauspressen aus dir.
Ist auch nur eine Meinung, was ich jetzt dazu zu sagen habe.
Achso. Also ich glaube ja, dass es so ein bisschen so ein Taktikspielchen ist. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob Ineos ihn unbedingt verlieren will. Und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er wechselt.
Also ich glaube ja auch, dass, und das ist auch so ziemlich der älteste Manager-Trick, den es gibt, wenn dein Fahrer im Vertragsjahr ist, einfach mal so Gerüchte zu streuen, dass er vielleicht wechselt. Also du musst mal über die letzten, ja, wann bis er aufgehört hat letztendlich.
Jaron Thomas,
Tom Bohn hat, glaube ich, in jedem Vertragsjahr, ging dann irgendwann um die Jahreszeit dann die Meldungen raus, dass Bohnen wahrscheinlich mal woanders fahren möchte und nicht immer nur bei Quickstep bleiben will und so weiter. Das ist eigentlich so typisch jetzt für die Jahreszeit, dass so eine Meldung über einen Topfahrer kommt, dass er eventuell wechseln möchte und so. Wobei jetzt da bei Ineos natürlich noch dazu kommt, ne? Ich meine, Bernal hat ganz klar gesagt, dass er sein Leadership oder dass er nicht als Helfer zumindest an den Start gehen möchte oder nicht an den Start gehen wird. Also hat es ja ziemlich deutlich auch gesagt. Und dann kam die Meldung mit Froome natürlich ganz passend, um da jetzt ein paar Vermutungen anzustellen oder die Gerüchteküche zu brodeln zu lassen. Aber ich kann mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass er in der Saison jetzt noch wechselt. Aber ist auch nicht unmöglich. Also meiner Meinung nach ist es jetzt gerade nur so ein bisschen eine Taktik eben von seinem Manager wahrscheinlich, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen.
Was ich lustig fand, wie dann auf einmal Movistar-Fahrer um ihn gebuhlt haben in der spanischen Presse.
Echt?
Ja. Also da gab es auch das Gerücht, dass Movistar interessiert ist und wie dann direkt Fahrer in der Presse auch was gesagt haben. Oder genauso Landa, wie dem auf einmal wieder der Köttel in der Hose verrutscht ist, weil er irgendwie, keine Ahnung, gehört hat, dass Rod Ellingworth so laut nachgedacht hat darüber und dann direkt so, nee, hier wird sich auf mich konzentriert. Also es ist so direkt eine Abwehrhaltung gegangen.
Ja, ich habe mir schon halt dann direkt gedacht, so in dem ersten Absatz von dem Artikel, geil, jetzt Froome bei den Trainingstieren endlich dabei.
zieht auch noch Hürth und dann
genau, so die
Aber der
Spinne
hat ja auch
so
ein Tier als
Nashorn, oder?
Ja, irgendwie sowas, ne?
Stimmt. Genau, nee. Passt zwar nicht so richtig zu ihm, aber
okay. Aber ich finde auch die Presse, die ist so richtig im Corona-Loch angekommen, oder? Also ja, was da jetzt gerade wieder für Meldungen kommen, also die sind jetzt gerade auch in einem wieder irgendwo bei zwischen 2000 und 2010, da kommen jetzt irgendwie alle möglichen Retro-News, die dann nochmal neu geschrieben werden. Ganz viel über Lance Armstrong auch, ne? Auch ja, natürlich wegen, wieder. Weil zeitgleich irgendwie sein Interview da jetzt, oder das, ich weiß gar nicht, wie viel
das
Interview
kommt irgendwie
jetzt
diese
schon.
Oder nächste Woche kommt das raus und es ist irgendwie, glaube ich, eine Folge, zwei Folgen, so eine Serie
schon,
wirklich,
ne?
Also es,
wo kann man das
ich
überhaupt sehen?
Da gibt es auch einen Artikel drüber, nur wie man es sehen kann.
Ja.
Also es geht wahrscheinlich nur über VPN.
Ich habe heute einen Podcast von Clean Sports Movement oder so gehört mit Floyd Landis, war eigentlich auch ganz interessant. Natürlich auch deswegen, weil das jetzt rauskommt, graben sie dann auch alle ehemaligen Weggefährten nochmal aus. Aber es ist jetzt auch nichts Erhellendes dabei gewesen. Ja, zum Glück haben wir die brandheißen News und es muss nämlich jetzt bald oder ab jetzt eigentlich keiner mehr Swift fahren. Seit dieser oder letzter Woche, keine Ahnung, kann man mit dem Rollentrainer, mit dem Smart-Trainer und seinen Leistungsdaten GTA 5 spielen, beziehungsweise da drin rumfahren mit dem Rennrad und trainieren.
Ja, okay.
Und es wird nicht mehr lang dauern, dann kann man sich auch eine Uzi oder eine Kalaschnikow ausleihen, denke ich bestimmt.
Aber es geht, glaube ich, momentan nur mit einem Garmin, glaube ich, einem Garmin-Computer. Aber ein Freund von mir hat das auch schon gemacht und das muss wohl ziemlich geil sein.
Ja, also das wird nicht mehr lang dauern, ne? Ich meine, so Leute, die programmieren können, wie unser Freund Fabian, gibt's wie Sand am Meer, gerade in der Radsportszene, glaube ich. Das Spiel wird bald ausgebaut werden. Also Swift warm anziehen. Jetzt weht der Wind von vorne.
Ich habe früher immer echt viel GTA gespielt und vielleicht gehe ich dann sogar mal auf die Rolle.
Ja, aber ich meine, für das Spiel GTA an sich bringt dir das ja jetzt nicht viel. Also du könntest halt nur mal mit einer vernünftigen Grafik und einem Fahrrad virtuell durch die Gegend fahren. Aber
ja,
genau,
ich weiß,
fürs Gameplay ist ja jetzt nicht so geil.
Nee, also mein Kumpel meinte, du musst schon um das Rad, also am Anfang musst du schon irgendwie jemanden auch umhauen, um irgendwie ein Rad zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach da drin rumfährst, glaube ich. Du kannst schon Teil des Spiels sein. Es wäre geil, wenn es halt irgendwann so geil wird, dass du wirklich währenddessen die gleiche Scheiße machen kannst wie mit dem Auto. Ich stell's also, mal vor.
Du bist dann einfach mit dem Fahrrad unterwegs.
Ja, das ist so voll geil.
Zwischendrin
Mann.
Hast du auch so Sachen zu tun. Und so, ey, ich kann mir das schon vorstellen.
Dass, dazu müsste man ja erstmal das Lenken jetzt hier ins E-Cycling einführen. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, so wie das im Moment aussieht.
Vielleicht kann man Joystick. Sich so ein Joystick oder irgendwas vorne, genau, montieren. Genau, wir bleiben mal in Los Angeles. Ist das nicht in Los Angeles, GTA 5?
Jo,
ja, Paul. Ist, glaube ich, keine, also ist L.A. nachempfunden, aber es spielt jetzt nicht in L.A.
Okay, also. Dann bleiben wir trotzdem in Los Angeles. Phil Gaiman, von dem ich früher ein großer Fan war, mittlerweile ist alles ein bisschen ausgelutscht, aber er bleibt einfach ein absoluter Loser. Und das ist echt unfassbar, dieser Typ. So letztes Jahr der ist ja so echt gut, ne? Setzt sich auf ein Bahnrad, fährt US-Qualifikation für Olympia über 4 Kilometer einer Verfolgung. Einfach so. Dann wollte er das probieren, wirklich zu machen, offiziell. Legt sich im ersten Rennen so auf die Fresse, dass er 2 Monate im Krankenhaus liegt. Okay. Alles klar. Fail Nummer 1. Letzter Fail von letzter Woche. Alle machen jetzt Everesting. Phil Gaiman denkt sich, okay, einen Berg kann ich ganz gut hochfahren. Mache ich jetzt schon eine ganze Weile nach meiner Karriere und mache irgendwie so ein bisschen Geld draus. Versuche ich das doch mal. Versuche ich mal Everesting World Record. Sollte ich eigentlich schaffen. Macht er und verbessert den um 40 Minuten auf 7 Stunden 52. 7 Stunden 52 für 8848 Höhenmeter. Richtig geil, während er macht ja immer so YouTube-Videos, während er das Video editet, um das reinzustellen, bricht ein US-Mountainbiker seinen Weltrekord um 12 Minuten nochmal.
Also, aber in der Höhe sogar, ne? Der ist er ja sogar in der Höhe gefahren noch dazu.
Alter, ich habe es auch gelesen, da ist irgendwie so ein 1,6 Kilometer Berg irgendwie, was auch immer, wie oft hochgefahren.
Ja, Moment mal,
280
kurz.
Watt im Schnitt.
Aber dann ist der Mountainbiker wahrscheinlich auch schneller unten.
Ja, also es war halt wahrscheinlich steiler auch. Ich habe es schon gelesen irgendwie, aber
ja gut, aber dadurch
ist ja auch egal.
Dadurch ist es steiler, ist es aber auch erstmal schwerer, wieder hochzukommen. Also
es wäre interessant eigentlich nur zum Vergleich, wenn man nur die Zeiten messen würde, die er wirklich bergauf fährt. Ne? Weil immer diese Abfahrten zwischen
Everesting ist halt Everesting. Die Regeln sind relativ klar bestimmt. Und ja. Da gehört Hoch- und Runterfahren dazu. Oder halt nur hoch, wenn du einen lang genugen Berg hast. Ne? Aber
Mount Everest zum Beispiel hochfahren.
Genau, richtig. Wieso fährt nicht einfach einer auf den Mount Everest?
Also ja, da so warum sagen ich 10.000 Meter und machen halt einen Everest?
Das gibt's ja auch. Du musst mal auf Everesting Community und so weiter. Es gibt noch Sonderauszeichnungen. Kannst ja auch mehr machen. Wenn du in 7 Stunden 40, was jetzt der aktuelle Weltrekord schon 8.800 fährst, kannst du nämlich auch direkt weitermachen. Naja, auf jeden Fall war das mal wieder so eine richtig gute Phil Gaiman-Aktion. Ich habe gelacht. Ah, guter Typ eigentlich, ne? So, Paul, du kannst das ja wahrscheinlich ein bisschen einordnen. 4 Kilometer einer Verfolgung in 4,25, glaube ich.
Ja, ist schon ordentlich. Also das Fahren bei uns in Deutschland halt Bahnfahrer, ja.
Genau, ja, eben. Gut. Aber der Typ ist ja ein Bergfahrer eigentlich, also so ein Lauch, Ultralauch. Ja. Und dann Everesting-Weltrekord als ein Mensch so, als Fähigkeit von einem Menschen ist schon irgendwie auch halbwegs beeindruckend.
Aber mittlerweile frage ich mich, ob es so wie damals im Schwimmunterricht so Abzeichen gibt für die Jungs. Weil die fahren irgendwie 300, 400, 500 Kilometer, aber einige sogar noch mehr. Und jetzt Everesting, also kriegen denn irgendwie so Abzeichen nach Hause geschickt, die sich irgendwo aufnehmen können, wie bei den Pfadfindern? Also ich verstehe das alles irgendwie.
Ja, diese komischen Challenges, das verstehe ich auch nicht. Wir hatten da gestern ein teaminternes Meeting bei Lotto Kernhaus und dann kam auch die Idee, dass man sich als Team untereinander so Challenges stellt, einfach um ein bisschen die Motivation, also irgendwas, um irgendwas jetzt noch zu machen, ne? Und dann kam auch der Gegenvorschlag zum Everesting, eben nicht 8.800 Höhenmeter zu fahren, sondern 880 Gramm schweres Steak zu essen.
Die kam von Moni oder von wem kam die?
wenn dann schon 8.800 Gramm.
Die kam von einem Fahrer, aber
Spengler?
Ja, irgendwie ist das keine Ahnung. Die sollen einfach alle Radfahren und vielleicht nicht alles irgendwie über Social Media teilen, was sie gerade so machen. Weil irgendwie, ich finde das alles so dämlich.
Letztes Thema, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen. Es ging letzte Woche eine Liste raus, gibt es ja öfters mal wieder, was die Radprofis so verdienen. Der Aufhänger dessen, warum ich es gesehen habe, und das können wir auch gleich mit unserem Gast so ein bisschen bereden, war, dass die erste Frau relativ weit entfernt von den Top-Gehältern war natürlich. Ne? Also nur mal, um die Messlatte anzulegen. Sagan ist der Top-Verdiener mit 5 Millionen und Annemiek van Vleuten, die Top-Verdienerin bei den Frauen mit 125.000.
Ernsthaft?
Euro.
125.000?
Ja. Ja.
Ich glaube, da kann uns dann vielleicht unser Gast, glaube ich, mehr erzählen, weil ich glaube glaub schon, dass es mittlerweile welche
gibt. Das könnte mehr sein, ne?
Das ist echt wenig.
Denke ich auch.
Ich würde behaupten, dass es weniger ist, aber.
Okay. Ja, das wird gleich nochmal erhellt, im besten Fall. Das war. Aber was mir eigentlich direkt ins Auge sprang, war die Nummer 4, Fabio Aru. Fabio Aru mit, warte, ich schaue nach. Nee, es ist die Nummer 5, direkt hinter Egan Bernal. Egan Bernal 2,7 Millionen, Fabio Aru 2,6 Millionen. Okay, gönne ich ihm, ist ein witziger Typ, schaue ich mir gern an, aus Comedy-Gründen im Radsport. Aber
das war's
der Manager hat mal richtig gute Arbeit geleistet, oder, Freund Stauf?
Ja, das hat diesen einen guten Giro gefahren damals, ne, wo er so krass geflogen ist einfach.
Ja, ist eine gute Spanien-Rundfahrt auch gefahren.
Die hat er übrigens auch gewonnen.
Ja, genau. Das habe ich schon verdrängt.
Also 2015 ist er echt eine starke Saison gefahren.
Ja.
Und der Kollege war wahrscheinlich noch nicht so alt, als er seinen letzten Vertrag unterschrieben hat. Also das war dann im Jahr 2017, Da war er gerade 26 und hatte zu dem Zeitpunkt echt, ja, war einer so der besten Rundfahrer der Welt einfach. Und hat wahrscheinlich dementsprechend auch dann den Vertrag über die Summe unterschrieben, aber vielleicht ein bisschen enttäuschend danach performt, ne? Wobei, das sind jetzt auch alles nur Schätzungen. Ich weiß nicht, wie genau die L'Equipe da auch Einblick in die Fahrergehälter hat. Manche Zahlen, also das sagt man so, ja, keine Ahnung, also das mit Sagan, denn die Summe, die habe ich auch schon mal gehört, aber genau wissen tun es im Endeffekt nur die drei Leute, die den Vertrag unterschrieben haben. Eben der Agent, der Fahrer und der Teammanager. Aber ja, wenn zu dem Zeitpunkt, kommt ja immer ein bisschen drauf an, ne? Wer ist da gerade auf dem Markt? Wie groß die Konkurrenz ist? Bist du der einzig große Fahrer, der überhaupt in den nächsten Jahren zu verpflichten ist? Und vielleicht hat das da auch Aru alles so ein bisschen in die Karten gespielt. Und hat echt, verdient auch wirklich die Summe, ne? Also kann schon sein. Also man sieht ja jetzt so ein Bernal, weiß man auch nicht, wie alt der Vertrag ist. Ist der jetzt schon nach der Tour de France? Ist der vor der Tour de France? Das wäre jetzt halt nochmal interessant zu wissen, wann haben die Fahrer wirklich ihre Verträge gemacht? Das macht dann noch einen riesen Unterschied aus.
Ja, auf jeden Fall habe ich mir abseits dessen, dass diese Liste rauskam, in den 2-3 Wochen vorher irgendwie wirklich selber mal gedacht, ich habe Fabio Aru echt lang nicht mehr gesehen. Auch abseits von Corona jetzt. Letzte Saison. Und schade eigentlich. Eigentlich ist es ein cooler Typ, finde ich.
Ja, ist auf jeden Fall.
Und ist echt ein paar Mal auch richtig gut, beziehungsweise auch richtig spektakulär Rad gefahren.
Ja, ist halt einer der Rennfahrer, wo du dir einfach wünschen würdest, dass die irgendwie mal ein Bike-Fitting bekommen plus Stabi-Training machen würden. Aber klar, also wenn der gut war, hat er schon immer eine Show abgeliefert. Aber ja, da kam in den letzten 2 Jahren, würde ich sogar sagen, nichts mehr, ne?
Cazzo de Bici.
Ja, das war also der war, nur mal, um jetzt nochmal auf die Vertragsjahre überzugehen, 2017, in dem Jahr, als er den Vertrag, den angeblich großen Vertrag macht, wird er noch Fünfter bei der Tour, wird Fünfter auch davor bei der Dauphiné, fährt danach noch die Vuelta auf Platz 13 zu Ende und am Ende nochmal ein 7. Platz bei Lombardia. Ja, mit der Vorgeschichte und den Ergebnissen und mit der Aussicht, dass er zu dem Zeitpunkt eben noch so jung war und wahrscheinlich bei dem Team UAE damals als der beste für sie erhältliche Rundfahrer galt, kann der Preis sogar schon fast hinkommen. Also ich habe jetzt auch nochmal die letzten Jahre schnell reingeguckt. Der war letztes Jahr zum Beispiel 14. noch bei der Tour. Also jetzt auch gar nicht so völlig von der Bildfläche verschwunden, würde ich mal sagen.
Ja gut, aber man darf jetzt, also ich meine 14. bei der Tour, Kaliber wie er, ist das halt, ich meine für das Gehalt 14. bei der Tour ist es halt nicht gut, ne? Man kann sich schönreden, aber wenn man mal ehrlich ist, ist es das halt einfach nicht, wofür man ihn bezahlt. Und gut, soll nicht meine Sorge sein oder unsere. Ich hoffe nur, dass er uns weiter so lustige Videos liefert, wie er über, oder wie das, wo er über sein Fahrrad schimpft und fast weint.
Sehr lustig war das, ja. Alright. Willkommen zur zumindest unter uns und bei Paul sehr beliebten Kategorie Poesiealbum. Ich habe bei einer meiner Fahrten, ich bin jetzt auf jeden Fall Podcast-Hörer geworden langsam.
Hast du unseren Podcast schon mal gehört? Wie ist der ja. So?
Ja, mir macht's Spaß. Ich muss, ich lache oft. Auf jeden Fall haben sich die zwei Protagonisten dieses Podcasts über ihre Kindheit unterhalten und da musste ich natürlich notgedrungen auch an meine denken und es ging darum, dass sie Kassetten aufgenommen haben früher. Ihr habt ja bestimmt auch, ihr seid auch so alt, dass man früher noch so Kassetten hatte und die gehört hat und so Kassettenabspielgeräte hatten dann ganz oft auch die Funktion, dass man diese Kassetten auch bespielen konnte. Und meine Frage an euch beide ist, habt ihr früher Kassetten aufgenommen? So Radiosendungen gemacht oder sowas?
Ja.
Ja.
Klar, also gehörte mit dazu, definitiv, ja. Ich habe, glaube ich, nie eine Liebeskassette gemacht für irgendein Mädel. Aber ich habe auf jeden Fall auch Radiosendungen aufgenommen, ja. Ich meine, das musst du überlegen, du saßt ja damals da und hast auf eine bestimmte Sendung gewartet, um sie dann zu hören. Und heutzutage gehst du halt irgendwo ins Internet und holst dir das Zeug halt, ne? Ewig lange abspielbar. Ja. Eigentlich geile Zeit, ey.
Aber hast du auch was draufgesprochen?
Nee, das habe ich nicht gemacht, nee. Wie ging das denn?
Das habe ich nämlich gemacht. Nee, also du konntest wirklich dann so auf Record drücken und der hat dann auch aufgenommen, was du gesprochen hast. Denn ich habe wirklich so, als wäre ich so ein Radiomoderator und habe dann Lieder angespielt und so. Ich musste so lachen, weil wir jetzt quasi auch Radiomoderatoren sind, so in sehr ausgedehnter Form. Aber
hast du quasi,
da habe ich mich gefragt, ob ihr sowas auch gemacht habt.
Hast du quasi früh deine Berufung gefunden?
Total. Andi, hast du irgendwas in Erinnerung?
Also aufgenommen selber habe ich da schon gar nichts mehr, glaube ich. Das war so ein bisschen zu spät, glaube ich, bei mir.
Ich glaube, also, du bist ja jung, du bist ein Jahr jünger als ich.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es eine Sendung im Radio gab, auf die ich gewartet hätte oder so. Vielleicht war das bei dir damals noch anders, da drüben. Ich hatte, da, keine Ahnung, ich hatte relativ, also ich glaube, die ersten Musiksachen, das waren tatsächlich schon CDs, die ich hatte. Und dann gab es eine Zeit lang, als ich schon einen Discman hatte, da habe ich so viel so Underground-Hip-Hop gehört. Den gab es damals eben nicht auf CD, sondern nur auf Kassette. Mhm. Und die hat man aber nicht selber aufgenommen, sondern die hat man sich halt im Laden gekauft. Also so, ja. Tapes halt, ne? So Mixtapes.
Bei uns war auf dem Schulhof voll ein Tape-Geschachere. Also es gab, was du gesagt, dieses Hip-Hop-Rap, so die amerikanischen Sachen, die gerade bei uns gab es sie nicht regulär wirklich zu kaufen. Die hast du halt nur auf dem Schulhof bekommen, weil Leute das irgendwie mitgeschnitten haben. Aber CD ist halt echt so, das kam erst richtig, also die Spanne von, ich habe angefangen Musik zu hören und dann kam CD, die ist so groß, das war ja alles Kassette. Also entweder war im Osten alles 5 Jahre versetzt oder du warst extrem revolutionär mit deinem Freundeskreis.
Ich hatte damals mein Kindergartenkumpel René, seine Mutter, die hat damals bei EMI gearbeitet.
Dem René seine Mutter.
Ja, so sagt man das halt in Köln. Ja, Renés Mutter hat dann immer CDs schon rangeschafft. So, da waren wir echt noch im Grundschulalter maximal. Die hat halt bei einer Plattenfirma gearbeitet und dementsprechend schon immer früh hatten wir sowas irgendwie. Und ich glaube, ich habe halt auch wahrscheinlich lange einfach keine Musik gehört oder selber gehört. Und das dann aber auf jeden Fall erst mit CD, ja.
Dann kam Gymnasium, dann kam die große Zeit von Napster und irgendjemand hatte zuerst einen Brenner und hat alles runtergeladen. Und für
ja, das gesagt, war dann auch ich schon, geil. Auf jeden Fall.
Ich habe nie Napster gehabt. Ich meine, wir hatten damals.
Ich hatte einen Kumpel, der.
Da hast du noch alles, Kassetten alles aufgenommen, Paul? Da habe ich mir bei Napster runtergeladen.
Ich meine, wir hatten Internet, das war erstmal noch mit, da hast du, also mit Einwählen, mit diesem Geräusch von diesem Einwählprozess von dem Modem und dann auch irgendwie nur, keine Ahnung, wie viele Minuten im Monat, also oder Gigabyte, keine Ahnung. Also es war halt irgendwie da bei Napster Musik zu ziehen. Ich habe auch nie Filme gezogen. Also.
Ja, das war halt bei uns auf dem Schulhof dann so. Filme, ich hatte relativ früh schon so einen Computer, also mit 10 oder so. Und dann auch mit 10,5 Napster entdeckt, auf jeden Fall.
Also ich glaube, dann warst du mit 10 quasi revolutionärer unterwegs als jetzt momentan.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Früher konnte ich alles mit dem Computer machen. Also da könnte ich dir jetzt auch da zu Hause alles in den Strom abschalten, aber heutzutage weiß ich nur noch, wie der angeht.
Ja, und selbst das wird schwierig.
Ja, gut.
Ja.
Ah, wollt ihr noch was wissen?
Nö, ich habe mir auch gar keine Gedanken weitergemacht, um ehrlich zu sein.
Sehr gut.
So, wenn's jetzt, ich hätte so eine Frage an euch.
Jawohl.
Wenn es keinen Radsport geben würde, also wenn es oder wenn es keine Fahrräder geben würde, sagen wir mal, oder ihr könntet, oder wir sagen einfach mal, ihr könnt euch nicht Radsport aussuchen, welche Sportart würdet ihr sonst betreiben?
Das ist echt schwierig.
Laufen.
Das weiß ich, würde eine Kampfsportart machen.
Du kannst mir richtig vorstellen, du wärst ein richtiger Kampfknom, Junge. Du würdest dann reinkommen in die Arena mit einer, mit so einer irisch-grünen Hose, weißt du? Und dann, also so, den. So, jetzt für alle, die es nicht sehen, der Basti hat eine irisch-grüne Hose an.
Eine ziemlich kurze auch.
Und eine ziemlich kurze.
Eine Nike-Laufhose.
Oh, wie geil, Mann. Ja, okay, ich meine, also es ist halt, ab jetzt bist du für mich nur noch der Kobold.
Ja.
Genau, aber so, nee, was du jetzt anhast, die Hose, so würde ich mich dir vorstellen, dass du reinkommst irgendwo in der Arena und dann halt, ja, aber so richtiger Kobold, ja, so bist, aggressiv.
Conor McGregor halt, ne?
Genau, klein aggressiv.
Ja, ich denke, wenn ich in irgendeinem Sport der Welt hätte wirklich erfolgreich werden wollen oder könnte mir das jetzt irgendwie nochmal aussuchen, dann ist es ein Kampfsport mit Gewichtsklassen.
Okay. Aber es geht jetzt gar nicht um erfolgreich die Sportart zu machen, sondern einfach so, was würde man am liebsten machen, auch wenn du nicht die Fähigkeiten dazu hättest.
Wir können es auch machen, auch wenn es unrealistisch ist.
Ja, genau.
Ich fand früher so alles X-Game-mäßige geil. Alles, was man so in der Halfpipe machen kann. Da würde ich vielleicht dann sogar BMX fahren. Und Skifahren fand ich ziemlich geil. Sonst, aber Kampfsport finde ich schon auch gut, also so Boxen oder irgendwas in der Richtung.
Ja, sehr gut.
Du wirst weiterhin Läufer.
Ich will weiterhin Läufer.
Okay.
Und du, Stoffi?
Und Andi, du?
Ich kann mich da gar nicht so entscheiden, deswegen habe ich euch gefragt. Also ich habe früher so fast jede Sportart mal ausprobiert, bevor ich zum Radsport gekommen bin. Ich habe ja auch noch während den ersten Jahren Radsport habe ich auch noch Fußball gespielt.
Hast du auch so viel rumgestanden wie jetzt?
Bin auch mal fast zum Eishockey gewechselt.
Ja, und das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du aktiv bist in so einem Spiel. Also ich meine, ich höre von Gerald auch immer nur, dass du mehr rumstehst, als dass du läufst. Und beim Eishockey muss man ja echt von links nach rechts sprinten.
Da musst du ja nicht laufen, da fährst du ja auf
Schuhen. Ja, aber musst du ja trotzdem bewegen dabei.
Deswegen ist er ja auch Fahrrad gefahren, da sitzt man die ganze Zeit und fährt.
Ja, genau. Oder in der Gondel halt, ne? Je nachdem. Aber also Eishockey kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Also schon als körperlich schon, aber nicht die Aktivität in dir sehe ich eigentlich nicht so.
Bodybuilding.
Das war, glaube ich, so die Sport, also nicht Eishockey, sondern Rollhockey habe ich, glaube ich, mal so. Das war wahrscheinlich die Sportart, die ich am exzessivsten betrieben habe. Also noch mehr als Radsport, das heißt schon was. Ja, genau. Und da hatte ich dann auch mal, ich wurde dann halt wirklich gescoutet für ein Eishockey-Bundesliga-Team, aber irgendwie hat es mich dann nicht so gereizt. Das war eher so, da war ich schon zu sehr im Radsport drin. Aber so vom Ding her, das habe ich irgendwie gemacht, aber das wäre jetzt auch nicht so das, was ich mir aussuchen würde. Also ich würde vielleicht so, es würde mich auch, also ich fände es schon cool, wenn ich so richtig gut Ski oder Snowboard fahren könnte. Weil das sieht schon am spektakulärsten aus, auf jeden Fall.
Ja, Snowboard finde ich irgendwie, war nie mein Ding, würde ich mir jetzt auch nicht aussuchen. Ich finde Skifahren geiler.
Ich glaube, das wird Stoffi nur für die Chicks machen.
Nee, Mann, ich fände das schon cool. Oder was ich auch, es ist schon ein Sportart auch, ne, dieses Wingsuit.
Ey, daran habe ich gerade auch gedacht, aber das finde ich so unfassbar verrückt. Da denke ich mir so, ey, da
du hast dann hast du quasi so einen Gummianzug mit so Flügeln zwischen Armen und Beinen.
Ey, das ist
ja
komplett bekloppt, ey. Da hast du echt einen Radabläufe.
Wo die zwischen so Bergspitzen durchfliegen und Alter, denke ich mir, habe ich.
Aber ich glaube, aber das Gewicht ist auch ein Nachteil, oder?
Ey, da hast du auch größere Flügel, glaub, Mann. Also es gibt auch große Vögel.
Die fliegen aber nicht schnell. Jawohl, da kommen jetzt wahrscheinlich auch wieder Rainbow Facts. Jetzt habe ich gerade gesagt, große Vögel fliegen nicht schnell. So, Rainbow. Bin beim nächsten Mal Facts. Der größte Vogel,
also das schnellste Tier ist der Wanderfalke, glaube ich. Oder Turmfalke. Und der ist nicht groß. Im Sturzflug. Egal. Rainbow Facts gibt es mal anders. Wir switchen zu unserem Gast heute. Jawohl, ja. heute nämlich mal wieder nicht in den Süden nach Deutschland, nicht nach Freiburg, sondern endlich mal wieder in den wunderschönen Osten. Wir sind nach Leipzig unterwegs gewesen und begrüßen heute Ronny Lauke im Besenwagen. Und der ist seines Zeichens Teamchef, Teammanager von Canyon SRAM. Top-Level-Frauen-Radsport-Team und wir versuchen das ja öfters mal. Als letztes mit Judith Arndt und Einblicken in den Frauenradsport von ein paar Jahren her. Und heute haben wir mal einen ganz anderen Zugang. Und ich habe mir gedacht, so in der Vorbereitung der Folge, tatsächlich hatten wir hatten noch keinen Teammanager hier, außer Moni. Das ist genau. Jetzt, es ist, eigentlich sollten wir das wirklich mal ausbauen, aber interessant jetzt mit dir anzufangen. Hallo Ronny.
Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich sehr darauf, weil auf meinen Autofahrten höre ich den Podcast immer und finde ihn sehr interessant. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich hier heute mal Gast sein darf.
Endlich mal ein Gast, der den Podcast auch hört.
Wir haben uns auch alle schon persönlich kennengelernt, zumindest irgendwie 1-2 Minuten lang vorm Swift Clubhouse in Yorkshire letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft im Regen. Und Richtig. Da hat man schon mal so kurz darüber geredet, dass man das doch eigentlich mal machen sollte hier. Und heute ist es soweit. Cool.
Ja, tatsächlich warst du einer der ersten Gäste, den wir notiert haben, als wir damals übergerade die Idee für den Podcast hatten. Das hat jetzt aber leider ein bisschen gedauert.
Also knappe zwei Jahre.
Nicht nur Dezember oder Oktober, nee, das ist schon ganz, ganz lange, steht die Folge aus, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Jo, du, ja, erstmal so ein bisschen, wie kommst du dahin, wo du bist, ne? Das interessiert mich, wird die meisten Leute interessieren. Du kommst selbst auch aus dem Radsport. Du bist auch mal in die Pedale getreten.
Ja, ich war selber mal Radrennfahrer. Habe es nie in die erste Liga geschafft, war irgendwie immer einer, der dazu da war, das Feld zu bilden. Und habe dann 2005 damit aufgehört. Und mich ein Wirtschaftsstudium angefangen und wollte eigentlich mit dem Radrennfahren dann richtig nichts mehr zu tun haben. Aber wie es so ist im Leben, man kennt Leute und die ändern sich dann irgendwann und dann wurde ich halt angefragt, eine Radsportmannschaft zu betreuen von einem Freund, der mich über viele Jahre gefördert hat, Lothar Hafenmann heißt er. Der sollte ich ein südafrikanisches Team bei der Thüringen-Rundfahrt betreuen. Und so kam das alles ins Laufen, weil seinerzeit war der Teameigner und Teamchef vor Ort und den hatte ich erst gar nicht beachtet, weil ich mich immer um die Rennfahrer gekümmert habe. Und dann hat er nach 5 Tagen, ich dachte immer, es wäre irgendein Staff-Member, der irgendwie dabei ist, die waren eh relativ unorganisiert, hat er mich angesprochen und gesagt, ach, eigentlich gefällt mir das, was du hier tust. Ich möchte mich nicht mal besuchen kommen in Südafrika, in Johannesburg. Und diese ganze Idee von dem Radrennteam verstehen. Ja, und so bin ich eigentlich im Radsport wieder gelandet, auf einer anderen Position. Die hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat das alles immer so dann über die Jahre so Dynamik aufgenommen und die Mannschaften wurden irgendwie immer bekannter, mal größer. Und mittlerweile bin ich halt Gesellschafter von der Mannschaft. Irgendwie habe ich mir selber gar nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt bin ich halt hier und jetzt versuche ich so gut wie möglich zu machen.
Lass uns mal ganz kurz, bevor wir in die Tiefe gehen, einordnen, welchem Team du da jetzt eigentlich vorstehst. Es geht um Canyon SRAM, es geht um die Women's World Tour, also höchste Liga Frauenradsport. Wie viele Teams hat die Women's World Tour?
Derzeit sind es 8 Frauenmannschaften, die dort der World Tour aktiv sind.
Du hast 16 Fahrerinnen unter Vertrag? Stimmt genau. Das? Genau. Ja. Aus diversen Nationen. Weißt du auswendig, wie viele? Das sind auf jeden Fall mehrere Deutsche dabei.
Also ich bin der Meinung, dass unser Team 10 Nationen umfasst. Mhm.
Also mir fallen jetzt auf Anhieb mal 4 Deutsche ein, auf jeden Fall schon.
Ja.
Das ist Lisa Klein, das ist Tanja Ehrath, Christa Riffel und Hanna Ludwig.
Ja.
Jo. Und es sind auch noch ein paar Stars, also internationale Stars des Frauenradsports dabei. Das sind die Barnes-Schwestern aus England, Elena Cecchini aus Italien, ich glaube mehrfache italienische Meisterin, schon auch sehr große Rennen gewonnen, Tiffany Cromwell, Australien und lass mich suchen, Kasia Nieviadoma.
Sehr gut ausgesprochen.
Ja, und dann noch eine ganz große des Frauenradsports, oder? Pauline.
Stimmt.
Den Namen musst du jetzt nochmal aussprechen, bevor ich ihn falsch sage. Wie heißt sie richtig?
Pauline Ferrand-Prévot, so spreche ich sie zumindest aus. Sie hat sich bisher noch nicht beschwert.
Genau, also ich meine, das ist ja echt ein Star-Ensemble. Ne? Also sind ja schon ziemlich, jetzt wenn man sich im Radsport auskennt, ziemlich viele große Namen auf jeden Fall in dem Team vertreten.
Genau, das für den, der nicht weiß, der bis jetzt nicht wusste, was Canyon SRAM ist und wie das Team aussieht, das ist dann schon so unter den, ich denke mit Böls, ne, und vielleicht Scott noch die drittgrößte Mann unter den drei größten.
Ja, wie gesagt, wir gehören zu den acht besten Teams der Welt, ich glaube da, also sage ich mit Stolz, davon heben wir uns halt ab. Ich glaube, wir bieten den Fahrerinnen sehr, sehr viel. Wir stechen aus der Masse heraus, besonders als alleinstehendes Frauenteam, zeugen wir eine Menge Aufmerksamkeit und ein gutes PR-Team im Hintergrund. Dieses Gesamtpaket, das macht es halt sehr, sehr interessant in meinen Augen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da eigentlich stolz drauf, was wir da als Team geschaffen haben, seit 2016 zusammen mit den Geldgebern. Oder ich benenne die eigentlich viel lieber als Partner, weil es ist eigentlich eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Leuten, die das Team unterstützen und erst ermöglicht haben. Das ist jetzt nicht diese typische, ich gebe dir was und hier am Jahresende sprechen wir uns wieder, ob wir vielleicht fürs Folgejahr noch was geben. Also da sind alle wirklich sehr stark mit involviert und wollen die Geschichte des Teams mitschreiben und auch weiter und voranbringen. Also das ist schon sehr besonders. Also macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich bin da eigentlich auch sehr, sehr stolz drauf, weil ich selber gar nicht davon ausgehen, dass ich sowas auf die Beine stellen kann mit so einer Gruppe um mich herum.
Ja, und ganz so schlecht scheinst du deinen Job ja nicht zu machen. Ist ja jetzt so eins der größten Teams im Frauenradsport gewachsen und auch gerade im medialen Bereich natürlich. Wahrscheinlich das Präsenteste.
Also ich war ja von 2008 an, war ich ja im Frauenradsport tätig und dachte immer, dass wir eine der besten Mannschaften haben und ich glaube, das war auch so. Wir haben halt viele Rennen gewonnen, waren in der Weltrangliste, glaube ich, immer in den ersten vier, fünf Mannschaften in jedem Jahr.
Entschuldigung, das war HTC High Road, oder?
Genau, das war High Road unter den verschiedenen Namen, die dort über den Lauf der Jahre waren. Dann war das halt Specialized Lululemon in dem Jahr und dann Velocio SRAM 2015, wo ich halt immer sportlicher Leiter war. Auf jeden Fall hatten wir in 2015 ein Radrennen in Bochum und da waren halt viele Jedermänner am Start, viele Frauen auch. Und da kam halt, wir standen da als eines der besten Frauenteams der Welt, zumindest von meiner eigenen Wahrnehmung. Und da kam halt so eine Jedermann-Fahrerin vorbei und meinte, ach, euch habe ich ja noch nie gesehen bei unseren Radrennen. Was macht ihr denn eigentlich hier? Und das hat mich irgendwie angestunken, um ehrlich zu sein, dass man eigentlich die Kerngruppe nicht erreicht. Und das war eigentlich immer die Frage, die ich mir gestellt habe, wie erreicht man die Kerngruppe, die Leute, die im Grunde ja auch das möglich machen, was wir machen können, indem sie halt das Radsportmaterial selbst erwerben und wir es genießen, ihre Freizeit damit zu verbringen, diese Schönheit des Radfahrens an sich als Hobby betrachten, für ihre Gesundheit und so weiter. Und ja, das war eigentlich immer mein Ziel von dem Moment an, dass man diese Leute irgendwie erreicht und denen irgendwie auch Spaß und Motivation bietet. So kam das eigentlich, dass wir dieses Team auch versucht haben, ein bisschen anders darzustellen und ein bisschen anders aufzubauen.
Den Ansatz finde ich eigentlich krass, weil viele Teammanager, oder zu dem Zeitpunkt warst du ja kein Teammanager, oder? Warst du sportlicher Leiter?
Sportlicher Leiter, genau.
Ja.
Hatte mit den Finanzen und Sponsoring-Aktivitäten und so weiter hatte ich gar nichts zu tun.
Ja, also ich meine, ich bin ja auch sportlicher Leiter und in meiner Rolle, klar, ich mache mir auch Gedanken über die Außendarstellung des Teams, weil bei uns natürlich auch so klein ist im Kontinentalbereich, dass du eh mehrere Funktionen einnimmst, aber finde ich schon schon eine andere Herangehensweise, das so zu sehen als sportlicher Leiter und nicht nur rein den sportlichen Betrieb irgendwie zu betrachten.
Okay. Und ich würde jetzt noch mal ein bisschen früher noch mal ansetzen wollen als Paul. Wie genau bist du denn in die Rolle des sportlichen Leiters im Frauenradsport gekommen? Weil du bist ja ursprünglich eigentlich dann aus dem, ja, selbst aktiver Fahrer, dann hast du diesen Job in Südafrika übernommen und warst dann eigentlich ja auch sportlicher Leiter bei den Männern. Wie kam dann der Wechsel genau in den Frauenradsport? Was, oder?
Ich bin über die Schiene Afrika, da bin ich dann wieder nach Hause gekommen, nach anderthalb Jahren, und habe dann hier die Möglichkeit bekommen, als einer der sportlichen Leiter in dem Team Wiesenhof zu agieren. War zweite Kategorie seiner Zeit. Und das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Das lief darüber, dass mit Markus Schleicher, ein langjähriger Bekannter und Freund von mir, der hatte mich dort mit reingeholt, und natürlich hier Raphael Schweder, den ich seit der Kindheit kenne, seine Zeit Teammanager in Wiesenhof in dem Jahr, die hat mich dann dort rübergeholt und mir die Möglichkeit gegeben, dass ich sportlicher Leiter werden kann. Dann war aber nach anderthalb Jahren die Mannschaft hat dann zugemacht, weil der Sponsor ausstieg. Und dann war das im Grunde über diese Leipziger Schiene, da mit André Schulze und Steffen Radochler, die hatten dann seinerzeit mit der Petra Rosner Kontakt und haben die mal gesagt, doch hier, der Ronny macht das relativ gut. Sprich mal mit dem, weil die hatten wiederum mitbekommen, dass für das seinerzeit T-Mobile-Frauenteam jemand gesucht wird. Und dann hatte ich mich mit der Petra Rosner getroffen, und daraus ist es dann im Grunde entstanden, dass ich dann in den Frauenbereich reinkam und fand es generell erstmal spannend und gesagt, okay, kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich versuche das auf jeden Fall. Und jetzt bin ich hier seit 2008 im Frauenbereich und macht sehr viel Spaß.
Okay, dann du bist da reingekommen, jetzt mal so ganz ultra naive Frage, so am Anfang, was war anders? An was musst du dich erstmal gewöhnen?
Gute Frage. Ich bin als erstes war das Teamtreffen in Köln. Da war es noch T-Mobile-Team. Aber ich habe da im Grunde nie angefangen zu arbeiten, weil die sind da kurz danach ausgestiegen. Und es war alles sehr viel größer, als ich bisher kannte. Also es war schon beeindruckend, was da so alles gemacht wurde. Auf jeden Fall war dieses ganze Drumherum, auch für mich kannte ich in der Form nicht, wie das alles aufgebaut war und strukturiert war. Und es war für mich auch eine komplett neue Welt, die ich da erfahren durfte in dem Trainingslager. Auf jeden Fall ist dann kurz danach die Mova ausgestiegen, dann wurde alles neu geplant. Und dann ging aber trotzdem die Saison los. Im Februar, glaube ich, sind wir nach Australien geflogen. Und dann war ich das erste Mal mit den Fahrerinnen in Kontakt und habe dann die Rennen gefahren. Ich fand das jetzt von Anfang an gar nicht so groß unterschiedlich, weil ich habe halt erfahren, dass die Frauen, mit denen ich immer zu tun hatte, es war halt eine Judith Arndt, eine Lina Teutenberg, das waren alles Profis. Das waren Fahrerinnen, die kannten sich taktisch extrem gut aus, die wussten, was sie wollten. Und die hatten einfach nur Ziel vor Augen, Radrennen gewinnen zu wollen. Und ich habe dort gemerkt, dass beispielsweise der finanzielle Aspekt, der hat dort gar nicht so vordergründig die Rolle gespielt bei den Frauen, dass die gesagt haben, oh, wir müssen dieses oder jenes Rennen fahren, weil es dort halt mehr Preisgeld gibt. Das habe ich nicht festgestellt. Es war einfach, also ich empfand es so, dass dort mehr Passion vorhanden war für den Sport an sich. Dass die Motivation nicht unbedingt war, ich möchte Profi werden und reich werden, sondern eher darum, ich möchte Olympiasieger werden, ich möchte was ganz Großes im Sport erreichen. Ich glaube, dass diese Herangehensweise, die hatte ich in der Männerwelt des Radsports, habe ich die als anders empfunden. Dort war sehr häufig das Ziel, Profi werden, Tour de France fahren und so viel Geld wie möglich mitnehmen. Wie gesagt, das war einer der größten Unterschiede, die ich so festgestellt habe.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass sicherlich mehr Idealismus vorhanden war als bei den Männern. Ich meine, wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass einfach auch weniger Geld im Frauenradsport war und dass man sich nicht so sehr über irgendwie kein finanzielles Aussorgen motivieren konnte, sondern wirklich über reine Ergebnisse. Ne? Also ich meine, du siehst es ja auch bei anderen Sportarten, wo du halt einfach nicht finanziell aussorgen kannst, ist halt deren Ziele andere sind, als dann vielleicht in so einem hochbezahlten Sport, wie er in der Männerradsport trotzdem ist. Also man darf ja nicht vergessen, dass ja jeder World-Profi irgendwie mal okay verdient, ja. Im Vergleich zu Frauenradsport, vor allem damals, sicherlich auch mittlerweile anders geworden, was mich auch nochmal interessieren würde, wie sich es entwickelt hat, aber es ist krass, ich meine, das ist so wie ein Conti-Fahrer, ja, der hat ja jetzt auch, der hat ja auch andere Ziele momentan, als wenn er Profi wird und auf einmal die Chance hat, die Tour zu fahren.
Sich jetzt so diese Conti-Team sehe ich immer so ein bisschen, zumindest in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie professionell das jetzt geworden ist, also Conti-Fahrer stelle ich mir immer so ein bisschen wie Frauenradsport vor, was das Finanzielle auch dann angeht, ne? Ronny, gib mal Einblick hier. Wichtiges Thema. Wir sind ja jetzt hier Männer und bei Männern geht es um Geld, hast du gerade schon gesagt. Wir dürfen uns heute übrigens nicht zu dauernd verhaspeln. Wir sind vier Männer, die über Frauenradsport reden. Das ist richtig gut.
Kann man ja machen, das ist doch in Ordnung.
Ja. Aber um Bastis Frage oder gezielt da irgendwie aufzugreifen, also hat sich, weil wir haben mit Judith Arndt gesprochen, Judith Arndt meinte, ich glaube, als sie bei Nürnberger war, hat sie einen größeren Vertrag gehabt, einen besseren Vertrag als bei HTC Hyo zum Beispiel. Und ich hätte gedacht, es wäre andersrum gewesen. Und da würde mich schon mal interessieren, wie die Budgets, sagen wir, seit den 2010er Jahren zu jetzt gewachsen sind.
Also generell möchte ich jetzt mal sagen, dass ja bis im vergangenen Jahr im Grunde alle Frauenteams, egal ob groß oder klein, nach eigenem Reglement gefahren sind. Das war im Grunde, kann man das vergleichen mit dem der Kontinentalteams auf UCI-Level. Das war gleich, einige hatten mehr Geld, andere hatten weniger Geld, aber es gab halt keine, nicht wirklich Mindestgehälter. Es gibt keine Vorgaben bezüglich der Struktur. Insofern konnte man das immer so sehen, dass im Frauenbereich im Grunde Mannschaften agieren, die aufgestellt sind oder schon zu der Zeit aufgestellt waren wie eine World-Tour-Mannschaft mit fixem Personal, mit Trainern, mit einer medizinischen Abteilung, mit einem riesen Fuhrpark, mit einer klaren Struktur, wie Fahrer aufgebaut werden sollten in Zukunft. Und es ging halt so bis dahin runter, dass auch Teams, die man als äquivalent im Männerbereich als U23-Team betrachtet, in der gleichen Kategorie Rennen fuhren und beispielsweise auch mit bisschen Glück und einem pfiffigen Teammanager auch beispielsweise eine Flandern-Rundfahrt fahren konnten. Bei Frauen war es halt so, dass bei der Flandern-Rundfahrt die komplette Bandbreite des Sports am Start stand. Nicht irgendwie gesplittet nach Qualität oder sonst was, sondern wer sportlich in der Lage war und vielleicht auch die Möglichkeit hatte, dass er einen guten Draht zum Veranstalter hat. Und auch wenn es nur ein kleines Team war, war in der Lage, eins der größten Rennen der Welt zu bestreiten. Und ich glaube, das ist schon mal einer der größten Unterschiede zum Männerradsport. Dort gab es ja schon seit vielen Jahren die Aufteilung World Tour, zweite Kategorie, dritte Kategorie, dann nochmal die unterschiedlichen kontinentalen Rennserien, also Amerika Tour, Europe Tour, Asia Tour und so weiter. Und das zeigt eigentlich, dass der Frauenradsport natürlich nicht so viele Fahrerinnen in dem Bereich auf UCI-Level vereint hat. Ich glaube, derzeit sind es halt irgendwie 700 oder 800 Fahrerinnen, die im UCI-Ranking vertreten sind, die halt Punkte haben. Ich glaube, bei Männern sieht man irgendwie, weiß nicht, 2.500 oder 3.000 Fahrer, die irgendwie UCI-Punkte mitbringen, zeigt eigentlich, dass da von der Größe schon ein Unterschied vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz achte ich persönlich die Frauenrennen halt auch als sehr spannend oder teilweise spannender als Rennen, die man im Männerbereich mit beobachten kann, einfach weil die Länge halt wesentlich spannendere Rennen verspricht, wenn ein Radrennen 3 Stunden geht. Geht mir sicherlich anders an, als wenn ein Radrennen 7 oder 8 Stunden geht. Und dementsprechend ist es kurzweiliger.
Das geht ja jetzt entgegen dem, was eigentlich jahrelang so für den Frauenradsport gefordert worden ist, ne? Dass halt die Rennen länger werden. Also wir hatten Judith Arndt dabei, für die hätten die Rennen auch gerne ein bisschen länger sein können. Das hätte es ihr wahrscheinlich noch einfacher gemacht. Aber wie du schon sagst, das ist auch eher so meine Ansicht, dass warum immer länger, immer schwerer, wie die Männer das jahrelang gemacht haben, warum nicht spannender? Weil wie du sagst, in der Spitze waren die Frauenrennen ja auch immer eigentlich ansprechend, ne? Also die hat man dann, das Finale hat man ja sich auch angeguckt. Und jetzt hast du das angesprochen, dass es halt vorher letztendlich für alle Teams offen waren. Hat sich das jetzt geändert? Also ab wann gibt es da eine neue Regelung?
Es gibt ja seit diesem Jahr eben diese World Tour. Somit haben die 8 Teams, die diese World Tour Level erreicht haben und somit auch die Voraussetzungen bieten mit Mindestgehältern, mit Personal, mit der entsprechenden Höhe der Bankgarantie, die hinterlegt werden muss. Strukturell sind die Anforderungen einfach wesentlich höher als an Kontinentalteams. Und man wird auch mehr durchleuchtet, ob man sich diesen Status überhaupt leisten kann.
Ja, Entschuldigung, stimmt es, dass ihr auch im Vergleich, was haben die Männer zum Beispiel nicht, dass ihr müsst eine Mindestgarantie an Sponsorenverträgen vorlegen können, oder? Also ihr müsst eine Garantie über 2 oder 3 Jahre haben, um in der World Tour fahren zu können. Stimmt das? Weil deswegen also, Bulls-Dollmanns ist ja kein World Tour-Team, aufgrund dessen, dass sie zu dem Zeitpunkt ja keinen Vertrag über 2020 hinaus hatten, oder?
Genau. Du musst die Wirtschaftlichkeit der Mannschaft über die Laufzeit der World Tour-Lizenz nachweisen können. Also in unserem Fall jetzt 4 Jahre. Wir haben die Lizenz bis zum 31.12.2023. Und bei der Lizenzvergabe mussten wir das halt nachweisen.
Das ist im Männerbereich nicht so, oder, Staufi?
Doch, eigentlich ja.
Ich glaube ja.
Aber okay, das kommt einem meistens halt einfach nicht so vor, wenn du halt irgendwann hörst, dass die Lizenz geht noch 2 Jahre und sind auf Sponsorensuche. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob es da auch so ist. Ja.
Die Regeln sind im Grunde übernommen aus dem, was über die Jahre schon von den Männern Bestand hatte. Deswegen überrascht mich teilweise, wenn dort Teams während der Laufzeit dann ein Ende finden. Da muss dann wirtschaftliche Probleme beim Geldgeber müssen dann vorhanden gewesen sein oder so, die nicht vorhersehbar waren. Anders kann ich mir nicht vorstellen.
Da wurden auch die Regeln in den letzten Jahren immer wieder angepasst, um sowas eben auch vorzubeugen. Jetzt hast du es angesprochen und das war für mich zum Beispiel immer der schwächste Punkt des Frauenradsports war eben die fehlende Breite. Also du hast gesagt, da konnte jeder mitmachen. Im Endeffekt war es ja ein Breitensport dann schon teilweise, kann man ja sagen. Und dadurch hat das, in meiner Wahrnehmung hat das den Frauenradsport immer so ein bisschen unattraktiv gemacht. Man hat sich dann irgendwie, das Rennen hat gestartet mit, weiß ich nicht, 100, 200 Fahrerinnen. Ich weiß nicht, wie groß die Starterfelder da jetzt genau sind. Und dann waren halt nach der Hälfte waren schon viele ausgeschieden, weil sie eben nicht das Niveau gehabt haben, um mit der Weltspitze auf der anderen Seite mitzuhalten. Ne? Und jetzt versucht ja die UCI durch die neuen Regelungen das anzupassen, das Niveau eigentlich künstlich zu heben, eben indem sie sagen, wir führen jetzt hier strengere Strukturen rein, es gibt eine Mindestanforderung. Gibt es überhaupt so viele Teams, die das mitgehen können, den Schritt? Oder ist das jetzt vielleicht schon ein Schritt zu viel?
Ich glaube, dass der Spitzensport sich sicherlich auch immer durch eine gewisse Qualität abhebt oder definiert. Und ich glaube, um Qualität zu schaffen, muss man das Regelwerk auch ein bisschen anziehen. Den Frauen, die den Sport auf einem sehr hohen Niveau betreiben möchten, denen auch die Möglichkeit zu geben, dass es dort Vergleichsmöglichkeiten gibt. Was ist denn überhaupt gut? Es gab halt in der Vergangenheit viele Radrennen, da gab es halt Fahrerinnen, die sind in der Neutralisation dann hinten rausgefallen oder nach 5 Kilometern waren halt 5 bis 10 Fahrerinnen abgefallen. Und da fragt man sich dann auch als sportlicher Leiter im Auto, okay, wenn ich jetzt sehe, dass ich hier in der Mitte von Frankreich bin und diese Fahrerin aus, jetzt nur ein Beispiel genannt, ich nenne es irgendeine Nation, Norwegen, die ganze Anreise und so weiter, wie diese Motivation, die der Mensch mitbringt, sich dort diese Reise auf sich zu nehmen, so ein Radrennen zu starten und dann nach 5 Kilometern abgehangen zu sein, weil sie einfach vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sich vernünftig darauf vorzubereiten, das aber trotzdem so sehr mag, in dieser Szene zu sein, dass sie alles andere vergisst und einfach sagt, ich möchte da stehen und ich möchte sehen, was ich leisten kann. Und ich glaube, wenn man denen die Rahmenbedingungen schaffen kann, dass sie zumindest ein Einkommen haben, dass sie ihre Grundbedürfnisse decken können, dass sie dem Sport nachgehen können, regelmäßig trainieren können, sich verbessern können. Ich glaube, damit ist schon eine Menge erreicht. Und klar gibt es viele, die auch aufgrund von solchen Restriktionen und diesen Ansprüchen, die UCI dort im Grunde installiert hat, dass man sagt, okay, wenn jemand zu den Besten gehören möchte, dann muss halt auch gewährleistet sein, dass eine Fahrerin davon leben kann. Jetzt sicherlich nicht reich wird, aber zumindest von leben kann. Dann glaube ich, ist es ein guter Weg. Wenn ich irgendwann nicht in der Lage bin oder unsere Geldgeber sich anders entscheiden sollen, dass es irgendwo anders hingeht, dann muss man das so akzeptieren und dann muss man auch sagen, okay, jetzt haben wir es halt nicht zustande gebracht, dass man auf dem höchsten Niveau mitarbeiten kann oder mitfahren kann, dann muss man halt eine Entscheidung fällen. Okay, wo geht es jetzt tendenziell hin mit der Mannschaft? Geht man eine Stufe zurück oder muss man ganz aufhören oder so? Da muss man das einfach akzeptieren in dem Moment. Aber zu sagen, ich muss jetzt die größten Rennen fahren, kann es mir aber eigentlich nicht leisten, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, da sieht der ganze Sport nicht gut aus.
Wie fange ich an? Also, was denkst du, sind die Fehler, die der Frauenradsport in den letzten, sagen wir, 5 bis 8 Jahren gemacht hat? Und hat ihr zu sehr, ich weiß, ihr jetzt vielleicht nicht, aber hat der Frauenradsport zu sehr versucht, wie der Männerradsport zu sein? Aber was mir halt aufgefallen ist, es gab so einen Zeitpunkt, wo man dachte, okay, jetzt geht's richtig los. Ja, so gerade mit der HTC am Anfang, mit Chitten Scott oder damals hießen sie, weiß gar nicht mehr Namen, also man hat das Gefühl gehabt, okay, da passiert jetzt gerade richtig was.
Orica.
Und dann ist es, hat man das Gefühl, es stagniert, weil ich weiß nicht, wo dran es lag, aber irgendwie ist nicht so richtig viel passiert. Und jetzt in den letzten 2 Jahren kam es gefühlt mal wieder ein bisschen mehr ins Rollen und man merkt, okay, da ist ein bisschen mehr Power hinter der ganzen Sache. Aber empfindest du das auch so? Oder wenn ja, wo siehst du die Probleme? Oder was waren die Probleme? Oder ja.
Meines Erachtens hat der Frauenradsport grundsätzlich das Problem, dass er nicht so lang historisch gewachsen ist wie der Männerradsport, dass sich über sehr viele Jahre und Jahrzehnte immer alles auf den Männerradsport konzentriert hat, da die Gelder reinflossen und auch Leute mit gewissen Fähigkeiten sich auch dahingehend eher engagiert haben. Und dementsprechend ist die Männerseite des Sports halt sehr groß geworden in den letzten Jahren und der Frauenradsport war halt immer irgendwie so als Anhängsel betrachtet. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Was halt dann bei Heirut oder ja Heirut war, da war halt mit Bob Stapleton jemand in dem als Verantwortlicher für eine World Tour Mannschaft der Männer, der eigentlich aus dem Frauenbereich kam, weil er hat ja als erstes dieses Team Robert Frauenteam geleitet. Dafür war er verantwortlich. Und wurde dann nach deren Problem, hat er dann die Verantwortung für den Männerbereich übernommen. Aber er hat immer zu dem Frauenbereich gestanden und das war halt wirklich eine tiefe innere, tiefes inneres Bestreben von ihm, dass die Frauen genauso behandelt werden wie die Männer. Und es war halt wirklich immer so, dass wir hatten das gleiche Material, wir hatten davon mehr als genug, wir hatten tolle Betreuer. Es war alles vorhanden, was man brauchte, um sich auf den Sport konzentrieren zu können. Und ich glaube, diesen Luxus, den hatten zu der Zeit sehr, sehr wenige. Die Mädels sind überall hingeflogen. Wir brauchten nicht lange Anreisen zu planen in den Autos mit den Fahrerinnen. Ich glaube, das war schon eine sehr besondere Geschichte. Und da ist es entstanden, dass, glaube ich, auch mehrere andere Teams darauf aufmerksam geworden sind, was die Synergien sein können zwischen einem sehr erfolgreichen World Tour Team der Männer und einem sehr erfolgreichen Profiteam der Frauen. Es gab ja diese World Tour Geschichte zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich glaube, daraus hat sich das dann erst wieder entwickelt, dass auch andere diesen Gedanken erst in Betracht gezogen haben. Meines Erachtens war Bob Stapleton jemand, der dort eine Initialzündung gegeben hat. Für den Frauenbereich, wie er sich jetzt entwickelt.
Ich habe jetzt so über den Tag heute mal ein paar Folgen vom Vox Women Podcast gehört. Den kann ich auf jeden Fall für jedem empfehlen, der da Bock hat, sich mal ein bisschen zu bilden und in diese Szene mal reinzuhören. Es sind auch zwei ehemalige Ex-Profi-Fahrerinnen, die verschiedene Frauen aus der Szene interviewen. Ich habe mir Ashley Mullmann-Pasio angehört, die eine sehr große professionelle Rennfahrerin ist der aktuellen Zeit. Da ging es unter anderem auch um das Thema, was du, Staufi, gerade schon angesprochen hast mit Renndistanzen und so. Und sie war da auch ganz der Meinung, dass es der Frauenradsport schon ganz richtig so macht und dass man nicht länger fahren sollte. Und dass sie sich eigentlich auch keine dreiwöchige Landesrundfahrt wünscht, aber dass zum Beispiel das, was bei den Frauen so als Grand Tour wahrgenommen wird, der Giro Rosa, eigentlich gar keine richtige Wahrnehmung hat, so dass sie erzählt hat, dass sie rausgeflogen ist da letztes Jahr und das dann versucht hat, am Fernsehen zu verfolgen, das eigentlich gar nicht ging, weil es gar keine Coverage davon so richtig gab und sie das dann erstmal gemerkt hat, was das eigentlich für ein Witz ist. Aber gleich nochmal dazu, eigentlich wollte ich darauf raus, wir reden jetzt die ganze Zeit so darüber, was hat der Frauenradsport für Probleme, bla bla. Aber ich denke, es gibt auch einige Sachen, die der Frauenradsport richtig macht und vielleicht auch die Chance hat, richtiger zu machen als der Männerradsport. Denn es wird immer so verglichen, aber wir müssen ja auch mal ganz klar sagen, auch der Männerradsport ist hier nicht gerade in Honigtopf gefallen. Ne? Da ist ja auch immer wieder Teams am Struggeln, Sponsoren am Abspringen und Fahrer müssen um ihre Gehälter oder Verträge bangen. Nicht alle natürlich, aber es ist jetzt nicht so richtig richtig das Idol da, an dem man sich vielleicht auch orientieren sollte. Und gerade du hast jetzt auch die Möglichkeit, eben Sachen anders zu machen und besser zu machen. Und hast du denn Beispiele dafür, was für dich im Frauenradsport gut läuft und in Zukunft besser laufen wird?
Im Frauenbereich, ich glaube, das Bildungsniveau der Fahrerinnen ist sehr hoch. Hat jetzt nicht unbedingt mit der Leistung als Sportler zu tun, aber es ist einfach so, dass sehr viele Frauen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium oder sogar mit einem Doktortitel Radrennen fahren. Also man hat sehr viele pfiffige Köpfe dort drin, die sich dann, nachdem sie ihre berufliche Laufbahn dafür die Grundlage gelegt haben, sich dann dazu entscheiden, nochmal Träume zu verwirklichen. Ich glaube, das ist deswegen sind die Sportlerinnen auch sehr offen dafür, sehr viel Eigeninitiative zu ergreifen, um sich auch in den sozialen Medien und so weiter sehr gut darzustellen. Ich glaube, bei den Frauen sieht man halt sehr häufig den Wille, viele Dinge über das eigentliche Radrennen hinaus zu tun für ihre Mannschaften, für sich, einfach um Leute für den Sport zu begeistern. Du hast es gesagt, und da gebe ich dir völlig recht, der Männerradsport hat zwar sehr viel mehr Geld in dem Moment, aber ist es ein Produkt, was perfekt ist? Nein. Und daher glaube ich nicht, dass man sich unbedingt dahingehend orientieren muss, dass man sagt, oh, wir wollen alles, was die Männer haben, auch haben. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Für mich ist es sehr viel interessanter, dass, also ich vergleiche es immer gerne so, der Männerradsport ist irgendwie so dieses Gladiatorentum. Und irgendwie hat für mich der Frauenradsport irgendwie was Ästhetisches, was Schönes, was irgendwie nicht in dieses Gladiatoren, diese dreckigen Kämpfe irgendwie reinpasst. Und ich glaube, das müsste man irgendwie sehr viel mehr hervorheben. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, okay, da traut jemand den Frauen nicht den harten Wettbewerb zu. Das ist ja nicht der Fall, weil ich glaube, die geben da schon richtig Gas, oder ich weiß es. Die geben da richtig Gas und bieten da richtig ehrlichen Sport, sehr attraktiven Sport, der sich nirgendwo verstecken muss. Aber man muss halt die Alleinstellungsmerkmale mehr herausarbeiten. Es ist wichtig, dass man die Möglichkeit bekommt, auch bei diesen Radsportmonumenten eine Plattform zu bekommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die Frauen, für die Teams, für die Geldgeber. Aber es ist auch wichtig, dass man erkennt oder sieht, dass es Radrennen gibt, die sich auch ohne große Historie, ohne Männerradrennen zur gleichen Zeit auch ihre Achtung erkämpfen und halt auch sehr respektiert werden. Beispielsweise die Obo-Tour in Großbritannien ist für mich immer ein sehr gutes Beispiel. Die gibt es jetzt irgendwie seit 5 oder 6 Jahren. die kamen aus dem Nichts und die bieten dort eine 1A-Plattform. Es ist jeden Tag super organisiert. Es ist auf allerhöchstem Niveau das ganze Radrennen in der Vorbereitung, die Informationen, die man bekommt als Team, wie das aufgebaut wird. Großbritannien, riesige Zuschauermassen an den Startorten und Zielorten. Es ist live war das in den letzten Jahren nicht. Es gab auf jeden Fall am Abend immer eine Zusammenfassung dann von den Radrennen. Und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das war, finde ich, immer sehr, sehr, sehr schönes Radrennen. Die machen da tolle Arbeit. Und ich glaube, das ist halt was, wo man muss halt einfach den Mix finden. Ich vergleiche es auch gern, dass der Männerradsport ist halt schon sehr, sehr festgefahren. Es gibt halt, jeder besitzt irgendwas, keiner möchte irgendwas hergeben. Und das macht halt die Entwicklung sehr schwierig. Ich finde halt, dass der Frauenradsport ja im Grunde noch auf einem grünen Feld unterwegs ist, wo jeder mitentscheiden kann oder wenn sich die Parteien alle zusammenraufen und das große Ganze erkennen und auch gemeinsam definieren, dass der Sport noch sehr viel Wachstum hat. Und gesellschaftlich ist es ja auch so, dass den Frauen immer mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, dass es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Insofern ist auch dieser gesellschaftliche Trend sehr, spricht eigentlich auch für die Entwicklung des Frauenradsports, für die weitere Entwicklung des Frauenradsports. Und ich hoffe, dass wir auch daraus Kapital schlagen können und dass es auch viele andere Teams erkennen und Rennveranstalter und auch der Weltverband und so weiter, dass man die Situation einfach auch nutzen muss, um den Sport groß zu machen.
Okay, du bist ja jetzt nun mal jemand, der so ein bisschen am Ruder sitzt. Natürlich brauchst auch du Geld, um deine Vorhaben umzusetzen, aber ich habe mir gedacht, ich frage dich mal, sagen wir mal, du bekommst jetzt als Teamchef Canyon SRAM von deinem Sponsor, neuer Sponsor, was auch immer, du bekommst irgendwie ein Budget wie Ineos, irgendwie weiß ich nicht, 30 Millionen, was auch immer. Was investierst du und was ist dein Plan für, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie 5 Jahre? Wo willst du dann hin mit dem Team? Was wäre für dich das, wo sich's lohnt zu investieren?
Ich glaube, die Summe, die Ineos hat, ich glaube, da würden wir dann halt den gesamten Frauenradsport besitzen.
Mhm. Ich habe heute in diesem Podcast gelernt, dass die Fahrergehälter von Ineos wohl irgendwie, die meinten 18 Millionen ungefähr wert sind und dass das reicht für den kompletten Frauenradsport.
Ja, das könnte durchaus sein, ja. Also ich kenne ja nicht die genauen Zahlen von den anderen Teams, aber das würde schon passen, ja. Das ist so. Also wenn diese Masse an Geld vorhanden wäre, würde ich zumindest erstmal versuchen, TV-Rechte an den Radrennen zu erwerben und ein Paket zu schnüren, dass man den Sport sichtbar macht. Das wäre der erste Schritt und der wichtige Schritt und damit würde auch vieles andere kommen. Also da, ich glaube, jetzt unbedingt Gehälter von den Fahrern hochschrauben und so weiter, das wäre zwar für den Moment schön und sicherlich für die Fahrer sehr toll, die verdienen das sicherlich auch, dass man denen mehr gibt. Aber man muss ja das Wachstum sehen und die Nachhaltigkeit und ich glaube, es geht halt nur damit, wenn man den Sport einer breiteren Masse präsentieren kann. Das wäre in meinen Augen das die Priorität.
Weil wir jetzt gerade von Budget von Ineos sprechen und du sagst, ja, für 18 Millionen könnte man den ganzen Frauenradsport zusammentüten. Ich glaube, unsere Zuhörer haben auch nicht wirklich können zum Verhältnis setzen, was jetzt zum Beispiel ein Team wie ihr zur Verfügung habt oder was Fahrerinnen verdienen. Was ist ungefähr ein Budget, was ihr habt oder Bolz-Dollmanns? Also ihr seid ja eins der weltbesten Teams. Und dann auch, was verdienen die besten Fahrerinnen? Auch im Vergleich, es gibt eine Liste jetzt, die gerade rausgekommen ist, wo man sieht, wie viel Peter Sagan verdient, Chris Froome und so weiter. Und Basti hat es vorhin schon erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Off erwähnt haben oder. Nee.
Annemiek van Vleuten ist da genau. Mit 125.000 angegeben.
Genau, da hätte ich jetzt gesagt, das ist zu wenig. Also ich glaube, dass im Frauenradsport auch mehr Geld verdient wird, aber jetzt, du kennst sicherlich die Zahlen, wo du selber auch Gehälter zahlst.
Wie war die Zahl von Leuten, die ihr gehört habt? 125.000?
Ich glaube schon, ja.
Also ich halte es nicht für so unrealistisch, dass es sich in dem Bereich bewegt oder wenn es höher ist, dann auf jeden Fall nicht wesentlich höher, weil das sind einfach die Zahlen im Frauenbereich, wie die Spitzenleute, die dort im Umlauf sind. Ich glaube nicht, dass es Fahrerinnen gibt, die auch als Straßenradsportlerin irgendwo über 200.000 verdienen. Glaube ich nicht.
Du hast es gerade erwähnt, als Straßenradsportlerin. Also zum Beispiel Pauline, durch ihren Mix ist sicherlich nochmal eine andere Kategorie. Oder Marianne Voss, die mehrere Disziplinen zusammenbringt. Also ich hatte irgendwann mal ganz andere Summen gehört, deswegen war ich jetzt auch gerade überrascht von den 125.000 Euro, aber.
Ja, also ich hatte auch irgendwann mal gehört, dass Marianne Voss angeblich 500.000 verdienen soll. Das heißt, ist aber für mich im Bereich der Fabeln. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Sie ist sicherlich ein nationaler Star in Holland und sie hat extrem viel erreicht. Sie ist eine tolle Rennfahrerin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese Summe zur Verfügung hat. Sei denn, dass irgendjemand im Hintergrund aktiv und sagt, die Frau verdient das auf jeden Fall und wir wollen es auf jeden Fall umsetzen. Aber dass es jetzt offiziell über das Team kommt, ich glaube es nicht. Wie gesagt, ich kann es mir am besten wenig vorstellen und es waren noch nie Summen, die jetzt in dem Bereich, also in den Jahren, wo ich Verhandlungen führen musste, es war einfach nie in dem Bereich irgendwo was diskutiert. Also das ist weder von den Managern angefragt, von den Fahrermanagern angefragt worden, noch dass ich irgendwo mitbekommen habe, dass andere Teams überhaupt die Möglichkeit haben, solche Gehälter zu bezahlen.
Und was brauchen wir als, oder was ist das Budget, was man ungefähr braucht als Top 3
World-Tour-Team? Also, ich sag mal, die World-Tour-Teams, da gibt es ja so eine Auswertung. Wir müssen uns ja Ernst und Young, die durchleuchten uns ja während des Registrierungsprozesses. Und da gibt es so eine Auswertung und das Budget der Frauen, der Mannschaften im Virtual-Bereich, das liegt zwischen 1,4 und 2 Millionen Euro.
Was sicherlich auch um einiges mehr ist, als es noch vor ein paar Jahren war, aber trotzdem weniger, als ich vermutet hätte. Wenn du überlegst, es ist halt französische Kontinentalteams, brauchst du glaube ich auch irgendwie ein Budget von 1 Million mindestens, weil du ziemlich hohe Gehaltsverpflichtungen hast und Sozialversicherung, finde ich das krass, dass du eigentlich mit der Summe eins der weltbesten World-Tour-Teams im Frauenbereich auf die Beine stellen kannst.
Ja, also das ist halt die derzeitige Situation. Wir geben uns Mühe, dass man das vielleicht ändern kann in der Zukunft. Aber momentan ist das Budget, mit dem wir zurechtkommen. Aber wenn man das immer vergleicht mit den Männern, dann ist es halt sehr kleines Budget auf jeden Fall.
Aber dann ist es eigentlich auch für Sponsoren, wie es jetzt bei euch der Fall ist, ist ja so ein Frauenteam, wenn man es richtig vermarktet, was ihr ja auch tut mit Swift. Ich glaube, ihr wart eines der ersten Teams, die Swift offensiv genutzt haben, um irgendwie auch eine größere Reichweite zu bekommen. Ist ja eigentlich das, was du zurückbekommst, wahrscheinlich, also von dem, was du investierst, im Vergleich, was du bei Männern investierst, wahrscheinlich viel, viel mehr, oder? Also wie ist denn die Resonanz von Canyon, SRAM oder auch Rafa?
Also unsere Partner sind alle happy mit der Mannschaft. 2015 habe ich die ersten Verträge unterschrieben mit den Partnern. Die hatten eine dreijährige Laufzeit und das haben eigentlich alle von denen wieder verlängert, weil sie das Team gut finden und die Story des Teams gut finden und sich vor allem auch damit identifizieren können. Für mich ist halt wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir keine Tour de France haben. Damit fallen uns schon mal 80% Werbewert weg. Für die Männermannschaften, der Werbewert ist 80%, entsteht bei der Tour de France. Und wir müssen uns innerhalb dieser restlichen 20% bewegen. Und da versuchen wir halt das Beste draus zu machen und müssen dann halt auch neue Wege gehen und neue Ideen und überlegen, wie wir den Sport darstellen können. Und soziale Medien sind halt für uns das Nonplusultra. Glücklicherweise gibt es diese, dass wir dort im Grunde die Inhalte und die Story, die wir verbreiten möchten, halt auch selber dann schreiben können.
Du hast jetzt deine Partner angesprochen. Einer der Partner ist zufällig der gleiche, den wir auch hier für den Besenwagen haben. Das ist Rafa. Und die haben in den letzten Jahren ja so eine Studie in Auftrag gegeben, den Radsport jetzt mal insgesamt, den Straßenradsport zumindest, populärer zu machen oder eine Richtung vorzugeben. Sie nennen das Ganze auch Roadmap. Und ich habe da mich schon mal ein bisschen intensiver mit befasst, als es rausgekommen ist. Auch in letzter Zeit kam das wieder so ein bisschen, wurde aufgegriffen. Und du hast es eben auch schon mal angesprochen mit HCC, dass so das erste Team war, das Frauen- und Männer-Teams zusammengebracht hat, so wie so ein Hybrid, ne? Und da habe ich zum Beispiel auch schon von Teammanagern, die jetzt aktuell so ein Team führen, wo es eine Männer- und eine Frauenabteilung gibt, die sich auch super ergänzen. Also teilweise sind da die Männer nicht so erfolgreich gewesen, aber die Sponsoren waren happy, weil die Frauen alles gewonnen haben. Also so viel dazu. Und die Idee, die jetzt Rafa oder die Leute, die die Studie für Rafa gemacht haben, gehabt haben für den Frauen- und Männerradsport, war eben beides gleich zu pushen. Und da ist auch zum Beispiel Tennis als Beispiel genannt, ne? An welchen Sportarten kann man sich orientieren? Also ich glaube, gerade im Tennis ist jetzt zum Beispiel der Werbewert für eine Tennisspielerin oder ein Tennisspieler ist ja schon ziemlich ähnlich, glaube ich. Also ich glaube, da sind die Topverdiener auch ziemlich gleich oder genau gleich, wenn ich richtig gelesen habe. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie das so, ja, was muss man machen? Du hast angesprochen, okay, TV-Gelder aufteilen, um jetzt insgesamt den Sport so ein bisschen gleichmäßiger einfach die Gelder zu verteilen, weil man eben ja noch keine Tour de France hat oder zum Glück keine Tour de France, kann man schon fast sagen, weil die ASO da ja ziemlich auf dem Geldhaufen sitzt und davon nichts abgeben will. Aber wie siehst du das? Also was sind deine Ideen oder was könnte man oder was sollte man jetzt am besten machen, um das Ganze so ein bisschen zu machen? Also ich diese die Monumente quasi für beide Geschlechter quasi auszutragen, das wäre schon eine Idee.
Ich glaube halt, dass unser Rafa Roadmap eigentlich auch sehr gut heraussticht, dass wir uns eigentlich auf den Ursprung besinnen mit unserem Sport, dass letztlich einfach nur Menschen Fahrrad fahren wollen. Was wir halt im Grunde mit unserem Sport machen, da sind ja ständig Barrieren aufgebaut. Das Unterschieden zwischen Männer, Frauen, Cross, Straße, Mountainbike, was auch immer einem einfällt, wie man das irgendwie aufsplitten kann. Und ich glaube, da muss irgendwie eine viel mehr eine Einheit geschaffen werden, dass man einfach Respekt zwischen den verschiedenen Varianten eines Fahrrades schafft. Weil letztlich geht es darum, dass man draußen ist in der Natur. Ich glaube, das möchte der Fan sehen. Und das begeistert die Leute auch, dass sie den Sport überhaupt verfolgen. Die kommen dazu, die finden es selber schön, Rad zu fahren, draußen in der Natur mit ihren Freunden. Die wollen es einfach genießen. Das ist ein Lifestyle. Und diese Lifestyle-Variante, die fehlt irgendwie in unserem Sport. Es wird alles zu klar, es ist professioneller Sport. Aber man muss irgendwie diese Nähe zur Fanbasis schaffen. Teams schirmen sich immer mehr ab von den Fans, die dieses Ganze betrachten. Und das hat ja den Sport eigentlich groß gemacht, diese Fannähe. Und da muss man irgendwie sehen, wie man das irgendwie moderner gestaltet. In unserem Fall ist es halt so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dieser unkonventionelle Weg mit der Swift Academy hat halt ein riesen Interesse hervorgerufen. Ich meine, Wir waren in Zeitungen, wurde über dieses Projekt berichtet. Die hätten nie über Frauenradsport geschrieben, einfach weil sie in der Vergangenheit gesagt haben, ja gut, ist nicht interessant für uns oder da kommt irgendwie nichts rüber. Aber diesen Weg, der wurde halt darüber wurde berichtet. Und ich glaube, wir müssen das Fahrrad nicht neu erfinden, aber man muss halt sehen, was gibt die heutige Zeit her und wie kann der Sport sich aus diesen technologischen Möglichkeiten bedienen und diesen Sport einer breiteren Masse zugänglich machen und auch für diese breitere Masse interessant sein. Ich glaube, das ist halt die große Frage, die wir uns stellen müssen. Es geht in meinen Augen geht es gar nicht darum, ob ein Radrennen 10 Kilometer kürzer oder länger ist. Oder es geht jetzt primär auch gar nicht darum, ob man der Fahrerin mehr 500 Euro mehr zahlen kann oder nicht. Es geht die große Frage für mich aus Teammanager Sicht ist erstmal, wie kann man den Sport interessanter gestalten, wie kann man dort mehr Leute an den Sport binden und daraus ein Wachstum kreieren. Das ist entscheidend.
Ich nehme das halt im Frauenradsport auch so wahr, dass es ich denke mir immer, um so einen Sport so richtig interessant zu machen, musst du halt die Charaktere irgendwie auch gut rausstellen und das geht im Frauenradsport, du hast es selbst gesagt, es braucht mehr Medienpräsenz, TV-Rechte, mehr Übertragung, aber bei den Frauen ist es doch, glaube ich, auch relativ einfach und gut, sich mit den einzelnen Fahrerinnen da zu identifizieren und dadurch, dass das Feld auch noch nicht so groß ist im Spitzenbereich, ist es dann leicht, die zu pushen. Das ist ja bei dir im Team genauso irgendwie und dann sagst du noch, die einzelnen Fahrerinnen übernehmen das auch sehr gut selbst, sich da eben und ihr Team zu vermarkten. Und ich denke, das würde ich da auch als Chance sehen.
Ja, in meiner Meinung sind die Frauen sehr nahbarer. Und es ist nicht so, dass wenn ein Medienvertreter kommt, dass die weggescheucht sind, weil die halt genervt sind, dass dort die 10. oder 20. Person am Tag nach einem Interview fragt, sondern man nimmt sich Zeit dafür und versucht sie nicht einfach abzuspeisen. Ich glaube, das ist halt auch, das erzeugt eine Nähe und man bekommt auch sehr, sehr viel mehr Hintergrundinformationen, weil die Sportler einfach offener sind.
Ja, aber ist mir auch auf jeden Fall schon aufgefallen, ne, dass die Frauen irgendwie viel authentischer rüberkommen, in Interviews vor allem. Dass es bei Männern oft eben nicht der Fall ist, ne, sondern ja, dieses typische Wischiwaschi, was halt in so einem Interview kommt, ne? Das ist, das hat man bei Frauen eigentlich nie. Genau. Da sind die, wie du sagst, viel nahbarer eigentlich.
Aber denkst du, dass wenn jetzt im Frauenradsport mehr Geld wäre, dass dann dieses, dass ihr immer noch nahbar seid, dass das bleiben würde oder dass sich der Sport auch distanzieren würde, mehr von den Fans, wie es jetzt bei den Männern der Fall ist? Also ich meine, das bei den Männern der Fall ist es halt aufgrund des Geldes einfach, ne? Du hast auf einmal mehr Stuff, die da durch die Gegend rennt, du baust dir Zelte auf und keine Ahnung, ganze Ministädte da vor jedem Rennen. Das ist bei euch natürlich noch nicht der Fall.
Ja. Ich ist jetzt schwierig vorher zu sagen, wenn mehr Geld reinkommt, inwiefern sich das verändern wird. Keine Ahnung, habe ich nicht so wirklich eine Antwort drauf, um ehrlich zu sein.
Ja, ich hatte noch zwei Fragen und zwar erste, wie kamst du zusammen mit Rolf Aldag? Und dann, genau, was für dich das geilste Rennen ist, also worauf du dich jedes Jahr am meisten freust.
Okay. Rolf, den kenne ich ja schon zu der Zeit, als ich Radfahrer war, hauptsächlich von den 6-Tage-Rennen in Dortmund. Also auf der Straße bin ich ja nicht viel mit ihm gefahren, ich war ja in einer anderen Liga. Man kannte sich, hat aber nicht viel miteinander geredet. Da war ich halt eben bei Highroad und da haben wir immer uns, ja, wenn wir uns gesehen haben, wenn die Rennen sich überschnitten haben, war das immer ein ganz, ganz netter Austausch. Und dann haben sich halt die Wege wieder getrennt, als die Highroad-Geschichte zu Ende war. Aber trotzdem haben wir uns immer wieder mal bei Radrennen irgendwo gesehen oder wir hatten auch mit diversen Nachrichtendiensten, die es da in den Jahren auf den Telefonen gab, immer irgendwie einen Austausch gepflegt. Und letztes Jahr war es dann halt so, dass wir hatten uns in London beim Radrennen getroffen. Und da kam er über den Platz und sagt, ja, was passiert denn bei euch nächstes Jahr? Und so kam das eigentlich ins Laufen. Und dann haben wir uns dann relativ schnell eigentlich darauf geeinigt, das mal zu probieren und dass er den Weg mal in den Frauenradsport macht. Also es war eigentlich, wie gesagt, immer ein Austausch da, war nie geplant. Das kam einfach mit so, keine Ahnung, Rolf kennst du ja auch, hat immer einen Spruch auf den Lippen und irgendwie aus so einem Spruch heraus ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, lass uns probieren.
Dazu kann ich auch noch was sagen. Oder habe ich noch eine Anekdote zu erzählen?
Ja, dann erzähl mal eine
Anekdote. Mach das bitte.
Ich saß letztes Jahr während der Deutschland-Tour eines Abends mal im Hotel zusammen mit Erik Zabel, Rolf Aldag, dem Teamarzt von Katjuscha und dem Teamarzt von UAE noch bei einem Bier zusammen. Und ich habe da gerade kurz vorher meine Lizenzprüfung zum Rider Agent gehabt und habe natürlich alles gelernt, auch über die Women's World Tour, die neuen Regelungen, die in Kraft treten werden. Und da hat Rolf irgendwann gesagt, ja du, oder in die Runde halt, ich glaube hier bei Team NTT, Dimension Data, nächstes Jahr, das sieht nicht so gut aus, ne? Ich muss ich mal da umhören. Und da habe ich noch so aus Spaß wirklich gesagt, ja du Rolf, ab nächstem Jahr müssen auch die Women's World Tour Teams Performance Manager einstellen. Also vielleicht fragst du da mal nach. Und ich glaube, das Rennen in London war kurz Zeit später. Also vielleicht habe ich ihm da noch einen entscheidenden Tipp gegeben.
Also er konnte jetzt zwar noch nicht viel von, dadurch, dass wir die Radrennen hatten, noch nicht viel an im Auto oder aus dem Auto heraus dirigieren, aber man merkt natürlich schon, dass er sehr viel Erfahrung hat und sehr viel Wissen, wie Teamdynamik funktioniert und so weiter. Also wir sind bisher sehr, sehr froh, dass wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten, und eigentlich freue ich mich, wenn es losgeht und wir ihn dann im Auto haben, was dann dabei entstehen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also der hat ja, glaube ich, mit die entscheidende Rolle auch gespielt mit dem beim Aufstieg von HTC oder Highroad damals, ja. Ist dann auch mit Tony Martin zum Team Quickstep gewechselt, hat da auch sehr viele Innovationen mit hingebracht. Ich weiß noch, als zu meiner Zeit, das war kurz davor, da waren Carbonlaufräder auf Kopfsteinpflaster noch verschrien. Das war auch er dann, der das da so ein bisschen mit eingeführt hat. Also auf jeden Fall bin ich auch gespannt, was da jetzt so bei euch noch passieren wird. Und
ja, wird schon gut werden.
Ansonsten, Paul wäre vielleicht auch noch ein guter Performance-Manager im Frauenradsport.
So, jetzt auf meine Frage, welches Rennen? Nee, also Jobbewerbung ist hier mit raus. Nee, welches Radrennen du geil findest?
Also ich kann es jetzt nicht an ein einzelnen Radrennen festmachen. Ich finde halt diese Obo-Tour, die ich schon benannt hatte, die finde ich halt super geil, weil es halt eine geile Stimmung ist. Und man wirklich um jede Sekunde kämpfen muss, jeder einzelne Zwischensprint und so weiter, weil die halt, die ist zwar sauschwer, weil britische Straßen irgendwie gar nicht rollen, aber irgendwie kommt immer ein Feld an. So richtig auseinanderfahren klappt dort nicht, so dass immer so ein Sekundenfight ist. Und dann natürlich so diese ganzen belgischen Rennen, weil da auch die Stimmung extrem gut ist mit diesen schmalen Straßen, und man kann die Entwicklung nach der nächsten Kurve nicht unbedingt vorhersagen, weil, keine Ahnung, stürzt da jemand, dann reißt auseinander und muss man den Plan wieder überdenken. Und das finde ich halt irgendwie die Dynamik, die dort ist, und die Fans, wie die mitgehen, finde ich schon irgendwie geil. Das macht Spaß.
Ja, für mich ist es tatsächlich Strade Bianche. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich finde, das ist so ein geiles Finale, egal welches von den beiden Rennen. Weil bei den Männern läuft es manchmal auch, also läuft es meistens auch nicht nach Drehbuch. Und bei den Frauen auch. Und ich finde es immer eine sehr spektakuläre Ankunft da.
Ja.
Hast du meine Bewerbung?
Ist auch ein sehr schönes Rennen, ja.
Hast du meine Anmeldung jetzt gemacht, Paul?
Nee, die muss ich noch machen. Weil wir fahren nämlich dieses Jahr die Eureka Nova, also mit den modernen Rädern, am 25. Oktober. Wir hoffen, dass Staufi nicht zu Paris-Roubaix muss. und dann können wir da als komplettes Team Besenwagen an den Start gehen und bauen einen Zug auf.
Sehr geil.
Aber das ist ja auch das.
Das ist
die gleiche Strecke, oder?
Ja, ja, ist zum Teil die gleiche Strecke, genau. Auch in Siena ist auch
Ziel. Ah, okay.
Genau. Aber ist ja.
Okay.
Ich weiß nicht, was ist bei euch das erste World Tour Rennen oder das erste UCI-Rennen für Frauen?
Nach dem neuen Kalender wird es gerade Bianche sein.
Also auch am 1. August.
Genau.
Ja. Ja, sehr geil.
Auch das perfekte Beispiel.
Euch dabei.
Ja, danke. Wir brauchen eher Glück.
Ja, okay, dann noch mehr Glück.
aber Strade Bianche ist ja auch wirklich für mich das Beispiel, dass auch eben coole Rennen sich entwickeln können, abseits der Monumente. Also ich finde das ja für mich auch eines der interessantesten Rennen des Jahres, eben weil man es nicht schon alles 100-mal gesehen hat. Und da habe ich mir auch schon immer gedacht, ja, warum müssen jetzt die Frauen eine Tour de France fahren oder die Frauen noch ein Paris-Roubaix haben, warum nicht ihre eigenen Rennen ein bisschen mehr pushen, ne? Aber klar, die Aufmerksamkeit, die schon bei den Monumenten da herrscht, wenn man sie sich teilt, wird es wahrscheinlich erstmal weiterhelfen. Aber ich finde auch, der Männerradsport könnte da mal ein bisschen mehr Innovation gebrauchen. So. Das ein oder andere Monument könnte vielleicht auch mal getauscht werden oder noch vielleicht eins mehr noch oder so. Weiß ich nicht.
Nun, da du ja schon bekannt hast, den Besenwagen zu hören, weißt du, was am Schluss kommt? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Es kommt jetzt Fahrerinnen-Bingo. Erstmal, wer ist die beeindruckendste Persönlichkeit, die du in deiner Karriere kennengelernt hast? Wir wollen jetzt natürlich eine Fahrerin hören. Ob dein Team oder ein anderes Team oder was auch immer, lustig oder super schlau oder...
Für mich am beeindruckendsten war die Zusammenarbeit mit Ina Teutenberg. Eine Fahrerin, die immer extrem hart gearbeitet hat, hat nie aufgegeben. Und obwohl sie eigentlich zu der Zeit jeden Sprint hätte gewinnen können, war sie diejenige, die eigentlich immer versucht hat, in Fluchtgruppen zu gehen, weil sie einfach mehr Spaß gemacht hat. Das ist ein richtiger Rennfahrer. Und ihre Sprintfähigkeiten waren am Ende nur ein Mittel zum Zweck, um dann auch Erfolg zu haben oder wenn es mit der Fluchtgruppe nicht geklappt hat. Aber sie war halt für mich mit dieser Inbegriff eines Radprofis.
Jetzt auch schon öfter gehört. Sollten wir vielleicht auch mal auf die Liste schreiben. Und wen hätte man nicht unbedingt kennenlernen müssen?
Das ist ja eine fiese Frage. Ja. Nee, dann nenne ich keinen Namen. Nein, das mache ich nicht. Da habe ich keine Antwort.
Langweilig.
aber du hast eine Person im Kopf.
Ja, irgendwie sowas kommt ja immer vor.
Ja. Ja, bist du halt doch sehr charmant dann in dem Gentleman. Fall.
Sowas müssen wir noch lernen.
Ich habe jetzt noch was off-topic. Du hast schon ein paar Mal erwähnt, deine Zeit in Südafrika, und ich habe ein Interview von dir im Internet gefunden. Du hast dann nach der sportlichen Leitertätigkeit in Südafrika, hast du auch irgendwas für den IOC oder die UCI gemacht und hast so Trainerzertifikate oder sowas verteilt?
Ja, ja, genau.
Verteilt. Stand es am Ausgang, hast du hier ein
Zettel. Ja, das irgendwie Solidaritätsprogramm, da hat jeder einen Trainerschein bekommen, der einen wollte.
Nee. Olympic Solidarity nennt sich das. Das ist so ein Programm vom IOC mit der UCI zusammen. Ich glaube, das IOC finanziert das. Und nachdem ich aufgehört hatte, hat mich seinerzeit der Heiko Seitz wieder dahin vermittelt. Und dann habe ich in Uganda und Syrien Trainer ausgebildet. Das waren so mal 2-3 Wochen Lehrgänge. War super spannend und super interessant. Und das hat mir erstmal meine Augen geöffnet, wie der Radsport auf der Welt überhaupt aussehen kann. Ich meine, ich hatte nur das, was ich immer gesehen habe in meiner Radsportblase. Aber das war schon geil. Ich meine, Uganda, da war es halt so, da habe ich halt gesagt, da wollten wir Radrennen machen. Und dann habe ich zu denen gesagt, hier, aber Helm aufsetzen. Dann kam da einer an, hat sich eine Badekappe aufgesetzt und gesagt, reicht es. Weil er einfach nichts anderes hatte. Und das war einfach, die hatten einfach nichts anderes. Aber das war super geil, super spannend, war echt schön. Leider waren es irgendwie nur drei Mal, habe ich glaube ich gemacht. Okay. War schön. War ich sehr genossen. Ich glaube, das gibt es sogar immer noch. Könnt ihr euch drauf bewerben?
Nice.
Ja, warum ich nicht, ne? Paul, du hast ja auch einen Trainerschein schon. Du bist ja bestimmt viel qualifiziert.
Ja, das sind ganz schön viele Bewerbungen, die ich jetzt hier rausschicken muss. Also, nimmt ja langsam Überhand.
Du bist doch da im festen Sattel bei deinem Team, oder?
Ja, aber ich bin auf jeden Fall auch immer, ich gucke immer links und rechts, nicht um ein Team zu verlassen, aber einfach nur, ich arbeite ja auch schon mit einer Radsportlerin zusammen aus Österreich.
Ah, okay.
Und die ganze Trainer-Sache und auch alles, was Performance angeht, interessiert mich schon sehr, ja.
Es ist ja jetzt auch ein guter Saisonzeitpunkt, okay, wenn man im Vertragsjahr ist, Wechselgerüche zu streuen.
Genau.
Ich hab's verstanden.
Nee. Ja, okay. Alles gut, LKT, braucht keine Angst haben.
Keine Sorge, LKT. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld springen lasst, wie als vorher, ist alles gut.
Die Klärwerke werden sauber gehalten.
Ja, dann fange ich mal wieder an, mich zu bedanken. Meistens mache ich das dreimal hintereinander. Aber danke, dass wir dich als Gast hier im Besenwagen begrüßen durften. Dass das jetzt endlich geklappt hat nach all dieser Vorbereitung. War doch, ja, erhellend. Und vielleicht, gerade solche Gespräche, finde ich, wäre auch cool, so jedes Jahr oder alle zwei Jahre mal zu führen, falls es den Besenwagen so lange gibt. Und immer mal wieder was Neues auszugraben.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier den Abend mit euch zu verbringen.
Bis demnächst.
Jungs, genau, wir sehen uns. Jungs, es war mir eine Freude. Macht weiter so. War eine sehr schöne Sache.
Vielen Dank. Genau. Ciao, ciao. Ciao.